Ich habe auf die ganzen Underperformer keinen Bock mehr.
Nena Brockhaus ist Wirtschaftsjournalistin, Moderatorin und Autorin.
Sie ist mit 5 Spiegel-Bestsellern in 5 Jahren eine der erfolgreichsten Autorinnen.
Ihre kritischen Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen haben sie deutschlandweit bekannt gemacht.
Brockhaus kommentiert wöchentlich beim Nachrichtensender Welt die deutsche Innenpolitik.
Also das ist, glaube ich, das privateste Interview, was ich jemals in meinem Leben geben werde.
Viele Menschen würden heute attestieren, dass du anders bist.
Ich denke, dass eigentlich alle Menschen anders sind, aber dass es ganz früh abtrainiert wird. Du kennst doch so dressierte Äffchen als Kinder, oder? Das war ich nie.
Dein Vater hatte eine privilegierte Stellung in deinem Leben und ist sehr früh verstorben.
Auch heute begebe ich mich immer in so eine Vogelperspektive, wenn ich darüber spreche, als wäre es nicht mir passiert.
Jetzt bist du ein sehr intelligenter Mensch und weißt, dass das für die Seele nicht das Allerbeste ist, Dinge zu verdrängen.
Ich halte nicht sonderlich viel davon, sich hängen zu lassen. Ich wurde sehr nach Keep Going erzogen. Zum einen, glaube ich, kann man von meinem Vater lernen, finde heraus, was dein Kind erfüllt, aber dann drill dein Kind auch, dass es das schafft. Und das andere ist das bedingungslose.
Ich möchte da 2 Zitate von dir rausziehen, die da super passen. Das eine ist, Glück entsteht durch Anstrengung.
Was mir so total auf den Geist geht, ist, keiner geht mit.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Liebe Nena.
Ja.
Dein Vater hat in deinem Leben als Autorin, aber auch als Mensch eine, ich würde sagen, deutlich wichtigere Rolle eingenommen, als es so typischerweise der Fall ist.
Ja.
Nimm uns doch bitte mal in den Moment mit, als du für dein erstes Buch Unfollow wusstest, dass das auf die Spiegel-Bestsellerliste geht und ihn dann angerufen oder vielleicht auch persönlich gesehen hast.
Ja, das war wahrscheinlich ehrlich gesagt unser schwächster Moment, weil da war ich extrem traurig bei der ersten Spiegel-Bestseller-Platzierung, weil meine Oma war ja kurz vorher gestorben, die auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens war. Und dann, sie hat mich auch stark geprägt. Sie ist 1923 geboren worden. Damals hatten Frauen erst 4 Jahre das Wahlrecht. Bis in die 70er hinein brauchte man ja die Genehmigung seines Mannes, um arbeiten zu dürfen. Das heißt, meine Oma war nie berufstätig, hat aber Zitate gesammelt und war unglaublich belesen und hat noch mit 92 Jahren meinem Mann eine Frage zur Migration gestellt, als er die Wohnung betreten hat, dass mein Mann dachte, er sitzt gerade in einer Politik-Talkshow. Als ich meinen allerersten Fokusartikel geschrieben habe, habe ich sie auch angerufen. Und als ich das erste Mal im Fernsehen war, habe ich sie auch gegrüßt. Und deswegen glaube ich, dass die erste Spiegel-Bestseller-Platzierung für meine Oma noch wichtiger gewesen wäre als für meinen Vater. Deswegen, als der Anruf kam mit der ersten Spiegel-Bestseller-Platzierung, saß ich weinend im Zug, weil sie es nicht mehr mitbekommt.
Und da beneiden dich jetzt Menschen vielleicht noch mehr, wenn du nicht nur einen herausragenden Übervater, wie du ihn nennst, sondern auch so eine wichtige Oma. Werden wir später noch...
Ich habe sogar noch eine tolle Mutter.
Oh, jetzt wird's ganz krass. Werden wir alles im Detail besprechen und nicht um den Neid zu schüren, sondern vor allem auch um zu verstehen, wie dich das zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen, ein paar Jahrzehnte, so viele gibt es ja nicht bei dir an Jahrzehnten, aber ein paar. Was ist denn so, würdest du sagen, das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich glaube beruflich ganz klar, als ich mit 10 Jahren mit Verona Poth gedreht habe, die ist damals noch Feldbusch, sie war auf dem absoluten Höhepunkt ihres Erfolges, es war 2003. Und damals hat meine Babysitterin mich mit zu einem Casting genommen, weil sie da gerade in einer Eventagentur oder PR-Agentur gearbeitet hat, als Praktikantin oder so. Und die haben Mädchen gesucht, was mehr redet als Verona Feldbusch.
Okay.
Und dann kam ich zu diesem Casting, weil ich auch schon sehr früh gesagt habe, ich will ins Fernsehen zu meinen Eltern. Und da habe ich plötzlich hingepasst. Also alle anderen Mädchen bei Kleine ganz groß, die auch andere Sachen in der Show hatten. Eine hat für Yvonne Katterfeld ein Kleid gedreht, ich habe mehr genäht. Ich habe mehr gesprochen als Verona Poth, also damals Feldbusch. Und als ich diesen Dreh mit Verona hatte, war ich null aufgeregt. Und alle haben gesagt, oh Gott, das ist jetzt sehr aufregend für dich. Und ich fand es null. Und als da die ganzen Fotografen standen, ich fand das toll, ich fand Verona toll. Und ich bin dir auch wirklich dauernd ins Wort gefallen. Und ich habe damals mit 10 Jahren, glaube ich, gemerkt, dass ich schlagfertiger bin als andere. Und dass ich sehr, sehr gut mit Kameras umgehen kann. Und ich bin ja auch heute nie nervös. Also du wirst bei mir nicht erleben. Und ich weiß, es hört sich unsympathisch an, aber ich kann keine Tipps gegen Nervosität geben, weil ich sie nicht habe. Und ich glaube, das war ein Schlüsselerlebnis für mich mit 10 Jahren, plötzlich zu merken, hier passe ich hin. das gefällt mir. Ich habe Spaß dran, vor der Kamera mit Verona zu agieren. Und ich glaube, das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich später in der Medienbranche gelandet bin. Und ich würde sagen, meine Sendung, ich hatte ja die Talkshow Viertel nach acht bei Bild, die war eigentlich genau das, was ich mit 10 Jahren erkannt habe, was ich machen will. Und das ist doch das größte Privileg. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was sie im Leben werden wollen. Und ich wusste ganz früh, meine Vorbilder waren dann so mit 13, 14, Sabine Christiansen und Anne Will. Und ich wusste ganz früh, dass ich Polit-Talk machen will. Und das hat sich auch nie geändert. Wir waren letztens auf dem Geburtstag vom Freund von mir und dann hat ein anderer Freund gesagt, ich bin so ein Beziehungsdinosaurier. Ich habe alle Menschen in meinem Leben seit 20 Jahren oder so, also sehr lange. Und der hat dann zu mir gesagt, Nena, egal manchmal, was Leute sagen, weil ich ja auch polarisiere, hat er gesagt, du hast doch als einzige von uns allen deinen Karriereziel umgesetzt. Und das ist wahr. Und deswegen, ich glaube, wenn ich nicht mit Verona gedreht hätte, wäre mir diese Welt ja auch verschlossen geblieben. Weil ich meine, keiner aus meiner Familie hatte jemals was mit Medien zu tun. Und ich habe ja auch keinen Ehemann, der in der Öffentlichkeit steht oder sonst was. Also ich bin ja weder Tochter von noch Frau von. Und dann den Weg zu schaffen, ist, glaube ich, auch teilweise wirklich extrem schwierig. Und ich glaube, wenn ich dieses Schlüsselerlebnis mit 10 nicht gehabt hätte, hätte ich mir das vielleicht gar nicht zugetraut, weil es ja viel zu weit weg gewesen wäre.
Das ist wirklich selten. Ich hatte die Diskussion mit Heiner Lauterbach, haben wir im Vorgespräch gesprochen. Und er sagt, viele wünschen sich ja, Schauspieler zu werden oder Feuerwehrmann oder so. Aber es ändert sich halt noch 100.000 Mal. Ja. Und er hat auch als ganz kleiner Knirps gesagt, ich will Schauspieler werden. Und bei ihm ist dann auch ganz nach oben gegangen. Und ähnlich bei dir, schon sehr klein diesen Wunsch ist und dann auch dran geblieben. Spannend. Da werden wir gleich noch, habe ich noch einige Fragen, gerade auch zur Nervosität. Das interessiert mich. Aber ich glaube, viele Menschen würden heute attestieren, dass du anders bist als viele andere. Und in deinem aktuellen Buch, du hast ja viele geschrieben, kann man nachlesen, dass du schon mit 13 Jahren wahnsinnig gern politische Debatten geführt hast, Lagerfeuer bis spät in die Nacht und auch den Streit geschätzt hast, im Unterschied zu vielen, die eher so harmoniebedürftig und sowas sind. Wann hast du denn für dich zum ersten Mal wirklich realisiert, dass du anders wirkst? War das für dich eine bewusste Entscheidung, dass du dich abgrenzen möchtest oder eine Beobachtung einfach, wie du ganz natürlich und authentisch bist?
Nein, ich glaube, ich war schon immer anders, auch schon in der Schule. Und das würden wahrscheinlich auch viele Weggefährten sagen. Aber ich kann dir auch sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass wir alle anders sind, aber dass es vielen in ihrer Kindheit abtrainiert wird. Ich merke das ja jetzt an meinem Sohn, der auch sehr lebendig ist und sehr, ich würde sagen, dass er mein Temperament hat. Wir erziehen es ihm aber auch nicht ab. Und ich kriege jetzt schon mit, dass teilweise zu so 2- oder 3-Jährigen gesagt wird, nein, jetzt sitz aber gerade und nee, du kannst jetzt hier nicht im Restaurant rumlaufen und nein und das machen wir nicht. Natürlich, er kann jetzt auch nicht essen wie ein Schwein oder irgendwie mit Nudeln rumwerfen, das meine ich nicht, ja. Also Erziehung gehört schon dazu, aber mir wurde das nie abtrainiert. Und ich denke, dass eigentlich alle Menschen anders sind, aber dass es ganz früh abtrainiert wird. Und ich hatte das große Glück, dass meine Eltern auch sehr authentische Menschen sind und waren und dass die das auch sich selber nie abtrainiert haben. Ich war nie so ein dressierter Affe. Du kennst doch so dressierte Äffchen als Kinder, oder? Das war ich nie und dafür bin ich dankbar.
Voll. Also da kommt was in Form von Neid oder auch Bewunderung, wenn ich sowas höre, weil ich glaube, das wünscht sich ja jeder, ein eigenständiges Kind zu haben. Und trotzdem ist natürlich menschlich auch von Eltern, es sich einfach zu machen, wenn sie nicht die Kapazitäten haben oder so, da einzugreifen. Wo sitzt denn bei euch jetzt, ohne zu tief in dein Privat- und Familienleben einzugreifen, so für euch die Grenze zwischen, ja, mein Kind muss Grenzen lernen, du hast gesagt, nicht wie ein Schwein essen oder so, und trotzdem den Charakter an sich sozusagen nicht zu verformen oder nicht zu dressieren. Wo findest du da für dich die Grenze?
Ich glaube, ich kann ein ganz gutes Beispiel geben, was Abendessen betrifft. Und zwar meine Mutter, ihr Lebensgefährte, meine Schwester, ihr Freund, mein Mann und ich, also 6 Erwachsene und ein Kind, waren zusammen in Holland. Und ich glaube, viele Familien hätten sich dann überlegt, welches Restaurant ist denn schön für heute Abend oder was wollen wir uns angucken. Bei meiner Mutter, die eine wunderbare Oma ist, also da kann mein Sohn sehr, sehr stolz drauf sein, ging es nur darum, wo kann er spielen und wo sind andere Kinder. Das war das Einzige. Am Ende haben wir gegessen, zugig, wo selbst ich gesagt habe, also irgendwann reicht es auch mal, Mama, dass wir jetzt hier essen müssen. Wirklich, es hatte gewindet, der Regen kam fast schon, aber Hauptsache er hatte Kinder und einen Spielplatz. Und das ist, glaube ich, für mich wo ich mein Kind Kind sein lasse. Das heißt trotzdem, dass er Danke sagen muss, dass er Tschüss sagen muss, dass er sich bedanken muss, dass er die Gabel jetzt lernt, richtig zu halten. Er ist jetzt 2, da ist es aber, dass er das lernt. Er muss ein höflicher, ein netter Mensch werden, ja, aber ich möchte nicht, dass er immer dressiert leben muss. Und es ist für Kinder einfach, glaube ich, kriege ich bestimmt, wahrscheinlich bin ich die Erste, die schafft, einen Shitstorm zu kriegen in deinem Podcast. Aber ich halte es nicht für gut, wenn Kinder immer funktionieren müssen. Weil damit dressiert man sie und erzieht sie ihn an. Und zum Beispiel mein Sohn, aber da möchte ich wirklich betonen, ich finde, das soll jeder machen, wie er will. Das ist mir wirklich wichtig, weil es kann auch nicht jede Familie so machen wie wir. Es hat nicht jede eine Mutter um die Ecke. Mein Mann ist selbstständig, ich bin selbstständig. Das heißt, wir können uns das auch gut aufteilen. Heute passt zum Beispiel auch meine Mutter auf, wenn ich in München bin. Er geht auch noch nicht in eine Kita oder in einen Kindergarten. Das ist von mir auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und er ist schon bei mir. Ich habe dir auch einmal abgesagt wegen ihm. Genau. Er ist schon bei mir die höchste Priorität und das weiß auch jeder. Also wenn ich irgendwie dann zu viel habe, dann sage ich auch ab oder also frage, ob es möglich ist zu verschieben. Du hast ja dann gesagt, ja klar, kein Problem und so. Aber ich finde, in unserer heutigen Zeit geht es viel zu wenig darum, dass Kinder was Tolles sind, was Glücksbringendes sind, was können wir für die Kinder tun. Und damit meine ich nicht diese Helikoptereltern, die mit 3 Jahren Chinesisch lernen müssen. Darf auch jeder tun, wie er will. Mir ist es wirklich beim Thema Kinder wichtig, da nicht zu urteilen. Aber also mein Sohn lernt jetzt auch nicht Chinesisch oder Geige mit 2. Er macht, wir sind eigentlich, und das wird, glaube ich, viel über mich verwundern, ich bin total die Spielplatzmutter. Das heißt, ich bin mit ihm eigentlich den ganzen Tag ohne Handy auf dem Spielplatz, wenn ich nicht arbeiten muss und bin dann ungeschminkt. Und es gibt so einen Witz, meine Freundin Patricia, mit der ich immer auf dem Spielplatz bin, die sagt immer, wenn ich geschminkt bin, sagt sie, ach, du musstest heute schon arbeiten, hast heute eine Weltschalte. Weil ich ja sonst nie geschminkt bin und die weiß immer genau, okay, Nena hat heute schon gearbeitet oder nicht. Und ich bin total die Spielplatzmutter und ich liebe das, wenn ich dann auch manchmal bis 21 Uhr mit ihm auf dem Spielplatz bin. Und ich wurde auch sehr frei erzogen und ich möchte, dass er auch frei erzogen wird. Jetzt hoffen wir, dass es uns gelingt, den Spagat zu schaffen, er braucht auch Grenzen. Aber ansonsten bin ich sehr Team Freiheit.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High Energy Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High Energy Club aufnehmen. Wir treffen uns da 2-mal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Was ich da noch aus eigener Erfahrung ergänzen möchte, ist auch das Thema so Dressuräffchen. Ich erlebe immer mehr moderne, in Anführungsstrichen, Eltern, die ihr Kind in jedem Satz nur loben. Und wenn man die Kinder dann beobachtet, dann sieht man, die machen auch nichts mehr ohne die Aufmerksamkeit der Eltern. Also das Loben ist der Default-Zustand sozusagen. Und ich meine, das weiß man von Hundeerziehung oder aus anderen. Wenn du nur lobst, dann versiegt dieses Lob auch und der Wert des Lobes wird komplett abgetragen. Und ich habe natürlich nicht vor 100 Jahren gelebt, aber meine Vermutung ist, dass damals nicht so unendlich viel gelobt wurde. Und heutzutage ist in jedem Satz gut gemacht, perfekt für Banalitäten. Ich weiß nicht, ob du den Rüdiger Maas kennst, der Generationenforscher. Der hat ein Buch geschrieben, Generation lebensunfähig. Und da hat er so ein bisschen das Verhalten der Eltern auch unter die kritische Lupe genommen. Wie viel Tausende von Handyfotos sie schon in den ersten 1-2 Lebensjahren haben, was das mit Kindern macht, wenn ständig fotografiert wird. Das sind erschreckende Dinge. Also ein Zusammenhang, der mir zum Beispiel auch nicht bewusst war, ist, dass Kinder, dass ein Foto wird gemacht, als Währung dafür nehmen, wie süß sie gerade sind oder wie wertvoll das ist, weil bei den wichtigen Momenten wird ja das Handy gezückt. Wenn das Handy nicht da ist, kann es wohl nicht schön genug für Mama und Papa gewesen sein. Also das sind so ganz viele Zusammenhänge, die man aufs Erste gar nicht drauf guckt. Die aber alle, glaube ich, in das Thema Dressiertheit einzahlen. Und da bin ich sehr dankbar, dass Menschen wie du da drauf gucken und auch Kindern auch in den heutigen Zeiten ein freiheitliches Leben geben wollen. Wir haben es gerade schon angesprochen, dein Vater hatte eine privilegierte Stellung in deinem Leben und ist sehr früh verstorben, mit 61 Jahren an Krebs. Ja. Du hast das im Rahmen deiner Buchveröffentlichung auch so ein bisschen thematisiert, aber ich würde da, wenn es für dich okay ist, noch gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast denn geschrieben, dass dein bester Freund dein Antrieb, dein Ehrgeiz und dein größtes Vorbild war. Und in der Zeit, wo du dann natürlich mit Buchpromo etc. viel zu tun hattest und er dann verstorben ist, hast du einfach weitergemacht, als sei nichts gewesen. Du wolltest wenig drauf angesprochen werden, zumindest von der Öffentlichkeit nicht.
Er ist ein Jahr vor der Buchpromo gestorben, sonst hätte ich es gar nicht geschafft. Ich habe ein Jahr gar nicht darüber geredet.
Okay.
Und er ist im Januar 2024 gestorben, gerade wo ich den Buchvertrag unterschrieben habe, das hat er noch mitbekommen. Und darauf das Jahr habe ich erst Buch veröffentlicht. Ja. Und ich habe in dem Jahr auch es weder öffentlich gemacht, noch darüber geredet. Und mich haben sogar auch Freundin von mir, wie Caroline Bosbach, angerufen, geschrieben und haben gesagt, wir wussten das nicht. Mhm. Es wollte ich aber auch nicht, weil ich musste, es hat ganz lange gedauert, bis ich überhaupt darüber reden konnte. Und auch heute begebe ich mich immer in so eine Vogelperspektive, wenn ich darüber spreche, als wäre es nicht mir passiert, weil ich das sonst gar nicht kann. Und sobald ich aber einen Song höre oder irgendwas, dann weine ich auch. Also ich habe jetzt gelernt, darüber zu reden, indem ich aber in diese Vogelperspektive gehe und wie auf mich herabschaue. Aber sobald ich es an mich ranlasse, das war furchtbar, es ist furchtbar. Mir haben, als ich es öffentlich gemacht habe, aber viele geschrieben, die es auch erlebt haben. Man denkt gar nicht, wie viele eigentlich, die man sogar als Bekannte oder so kennt. Und genau, ich habe es dann einmal öffentlich gemacht, weil er auch in meinen Büchern vorkam. Aber ich hätte die Buchpromo niemals nach seinem Tod geschafft, das wollte ich nur dazu sagen, sonst wäre ich ja so ein Übermensch.
Ja, absolut.
Never. Nee.
So, jetzt bist du ein sehr intelligenter Mensch und weißt ja auch, dass das für die Seele, für die Psyche vielleicht langfristig nicht das Allerbeste ist, Dinge zu verdrängen. Mhm. Wie guckst du da als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der Verantwortung als Mutter hat, als Partnerin drauf und so einen Schicksalsschlag erlebt? Ist das für dich eine kurzfristige Strategie, die Vogelperspektive, um jetzt einfach irgendwie durchzukommen? Oder wie guckst du insgesamt auf das Thema Trauerverarbeitung in deiner jetzigen Lebensphase?
Ja, also erstmal war es natürlich, er ist ja krank geworden, als ich 29 Jahre alt war. Und da war ich ja gerade schwanger. Das heißt, es sind ja diese Erlebnisse, Mutter zu werden und den Vater zu verlieren. Er ist ja kurz nach dem ersten Geburtstag meines Sohnes gestorben, sehr aufeinander geprallt. Und was mir sehr geholfen hat, war, ich habe mit Laura Karasek gesprochen und ihre alten Kolumnen gelesen, weil sie hatte ihren Vater auch an Krebs verloren, kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge. Wodurch ich das erste Mal gemerkt habe, es bringt viel, mit Menschen zu reden, die sowas Ähnliches erlebt haben. Und ich höre das immer und leider oft von Menschen, die noch nie so einen Schicksalsschlag hatten, die immer sagen, verdräng es nicht, bereite es auf. Und dann frage ich oft, welchen hattest du denn schon? Und dann kommt eigentlich immer, ja, noch keinen so wirklichen, wo ich dann denke, ich habe vorher darüber auch anders gedacht, aber ich möchte da gerne eine Weisheit meiner Mutter wiedergeben. Meine Mutter hat nämlich ihre Mutter mit 42 Jahren an Brustkrebs verloren. Also meine Mutter war Anfang 20, das ist nochmal was ganz anderes. Meine Mutter sagt dazu immer nur, dass sie Tod und Teufel gesehen hat. Und ich sehe das genauso. Und ich finde, ich würde das auch sagen, es gibt die Nena vorher und es gibt die Nena danach. Und es ist nicht mehr dieselbe Person, weil du dich natürlich schon veränderst. Wenn du einmal merkst, was es eigentlich bedeutet, wenn so, und mein Vater hat das alles großartig gemacht und wenig wirklich, also wir haben noch Silvester bei ihm im Hospiz gefeiert. Also er hat es wirklich, also mit einer Stärke und ertragen, wie es nur ein großer Mann kann. Aber was ich sagen will, ist dieses, ich glaube, dass es Sachen gibt und wo der Schmerz auch bleibt. Und ich habe zum Beispiel mal ein Interview mit Markus Lanz gelesen. Und dann wurde ihm gesagt, ja, wie finden Sie es denn mit schlechten Quoten? Hat er gesagt, naja, ich habe ja nicht die Diagnose Krebs bekommen. Und Chris, ich wusste bei dem Satz, dass jemand in Markus Lanz Umfeld an Krebs gestorben sein muss und er muss jung gewesen sein. Drei Fragen später kommt, er hat seinen Vater verloren, als er jung war, an Krebs. Und du lebst anders. Und ich habe wirklich auch leider auch noch einen anderen Freund, der auch seine Mutter früher am Brustkrebs verloren hat. Und ich glaube, meine Mutter sagt immer, du weißt danach, dass nur noch der Tag zählt. Und das stimmt. Und ich halte, ich weiß, da bin ich einer anderen Meinung, aber ich halte nicht sonderlich viel davon, sich hängen zu lassen. Und ich wurde sehr nach Keep Going erzogen. Und ich habe letztens gesagt, es werden ja heutzutage Kinder eher nach Gefühlen zeigen, nicht hart sein und so. Und ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, ich bin so dankbar, dass wir auch schon keep going und hart erzogen wurden, ja. Und da war mein Vater ein absolutes Vorbild für uns, weil ich hätte das ja niemals ertragen. Also wenn wir Kinder so weich erziehen, auch mit dem ganzen Lob und mit allem, was ist denn, wenn einmal was Schlimmes passiert, dann brechen die ja sofort zusammen. Deswegen bei mir ist es gar keine Strategie, mit in die Vogelperspektive zu gehen. Aber ich halte nichts davon, zu jammern. Das erlebt man bei mir auch nie. Ich weine auch, also vor dem Tod meines Vaters habe ich, glaube ich, nie geweint. Seit dem Tod meines Vaters bin ich schon weicher geworden und habe das manchmal. Aber ich bin sehr stark von ihm entzogen worden. Ich bin dafür dankbar. Und dieses Keep Going ist, glaube ich, seitdem unser Lebensmotto geworden. Und er würde ja auch nicht wollen, dass ich mich dann gehen lasse. Und ich selber halte davon auch nichts. Aber genauso dumm sind übrigens diese Sprüche, Trauer ist das Gefühl, geliebt zu haben. Welch ein dämlicher Spruch. Oder was man immer hört, er ist an einem besseren Ort. Mhm. Also ich glaube auch, das ist was, was ich daraus gelernt habe. Ich glaube, ich könnte jetzt viel besser mit Trauernden umgehen. Mhm. Oder auch wenn jemand in meinem Umfeld an Krebs erkrankt oder sowas, kann ich das viel mehr verstehen. Mhm. Und ich habe das auch bei mir gemerkt, als er gestorben ist, dass Menschen, die es noch nie erlebt haben, können dann natürlich sehr schwer mit mir umgehen. Aber zum Beispiel, ich würde heute jedem raten, wenn mich jemand fragen würde, was kann man tun, wenn jemand einen Verlust erlebt hat, sei dir nicht zu doof zu schreiben. Und selbst wenn das nur ein Bekannter von dir ist, schreib, weil das ist wertvoll. Und der zweite Punkt ist, geh zu der Beerdigung. Das hätte ich früher niemals gesagt, weil ich gedacht hätte, derjenige ist ja eh verstorben und so. Aber bei mir waren, und das zeigt auch, wie eng mein Vater mit meinen Freundinnen war, es waren wirklich, ich glaube, 8 oder 10 Freunde von mir da. Ein Freund von mir ist zurück aus Afrika geflogen für die Beerdigung, mein bester Freund, seit ich 10 bin. Und das hilft schon, so, wenn du siehst, was er anderen bedeutet hat und dir und so. Und das sind, glaube ich, die 2 Punkte, die ich dadurch sehr gelernt habe. A, geh zu den Beerdigungen. Und ich glaube sogar, selbst wenn das irgendwie jemand ist, den du gar nicht so eng kanntest, aber es bedeutet den Leuten viel, wenn du da bist. Mhm. Und melde dich ruhig, schreibe den Brief. Vielleicht in dem Moment schätzt derjenige es nicht wert, aber später. Und das würde ich schon sagen. Und ansonsten, es ist einfach die Tragödie meines Lebens und ich hoffe, ich habe nie wieder eine nächste. Deswegen, wir alle sind, seitdem sage ich immer, wir sind alle eigentlich nur eine Sekunde entfernt von der Tragödie. Mhm. Ich bin da ganz normal zu Springer gegangen, ich habe ganz normal meine Sendung für nach 8 moderiert, als der Anruf kam kurz vorher. Ich habe die dann übrigens danach auch noch moderiert. Mhm. Auch Keep Going Erziehung. Mhm. Aber wir sind alle nur diesen einen Anruf, würde ich heute sagen, davon entfernt. Deswegen habe ich mich eigentlich jetzt eher dazu entschlossen, das meiste aus den Tagen zu machen. Ja, meine Mutter sagt immer, weil nur der Tag zählt. Mhm. Sie hat da recht mit.
Absolut. Ich glaube, wenn man es konsequent zu Ende denkt, dieses Carpe Diem oder so, dann kommt man natürlich auch, ich hatte vor 5 Tagen hier ein Gespräch, wo wir genau darüber gesprochen haben und der Gast damals noch nicht veröffentlicht, deshalb sage ich den Namen noch nicht, aber der sagte, es wird natürlich wahnsinnig stressig, auch wenn man jeden Tag denkt, es sei der letzte, denn du musst von einer Dachterrasse zum nächsten Sonnenuntergang und das beste Essen essen und so, und das ist natürlich in der Konsequenz nicht die Logik, aber trotzdem sich der Endlichkeit bewusst zu sein und einfach die Dinge zu priorisieren, die Menschen, die Aktivitäten, macht natürlich sehr viel Sinn.
Obwohl, wenn ich dir da eine Frage stellen darf, bitte. Wo würdest du denn deinen letzten Tag verbringen? War ich nicht auf Dachterrassenpartys oder so?
Ich auch nicht. Das war seine Beispiele. Habe ich wirklich noch nicht gedacht. Mein letzten Tag stand jetzt. Wenn ich überlege, wo war ich in den letzten 8 Wochen am glücklichsten, dann wäre es mit meiner Familie, unserem Hund, also engster Circle.
Ja.
Entweder bei unserem Lieblingsasiaten in München oder, du wirst lachen, aber auf dem Spielplatz. Also da habe ich in den letzten Wochen und Monaten, jetzt wo der Kleine rutschen kann und so, habe ich wirklich die größten Glücksmomente erlebt und das wäre einer der Plätze, die ich noch aufsuchen würde.
Das wäre nämlich bei mir genau dieselbe Antwort gewesen. Deswegen, ich glaube, wenn man Carpe Diem oder Nutze den Tag richtig denkt, dann ist es nicht meistens die Dachterrassenparty oder ich hatte das schönste Silvester meines Lebens in einem Hospiz. Ja, das hört sich ja auch schon komisch an, aber es war so. Und deswegen, ich würde es auch mit meinem Sohn auf dem Spielplatz verbringen, mit seinen besten Freunden. Er hat 2 beste Freunde, mit denen ist er fast jeden Tag zusammen. Und ich würde das mit den 3 Kindern verbringen wollen, weil die so auch, dass die beiden, also seine 2 besten Freunde, deren Namen ich jetzt auch nicht sage, aber dass die beiden sich so freuen, wenn ich komme, es ist mir mehr wert, als wenn ich einen Speaker-Auftritt habe. Mhm. So, es gehört zu meinem Leben, meinem Beruf und das erfüllt mich, meine Karriere. Aber meinen letzten Tag würde ich nicht auf der Bühne, sondern definitiv auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und seinen 2 besten Freunden verbringen, ja.
Und auch das ist ja empirisch belegt, dass die Menschen hier 5 Dinge, die Sterbende bereuen und so, da sind selten oder nie die beruflichen Dinge, sondern eher
wobei,
die schönen
Wobei, nicht bereuen, aber das muss ich widerlegen, weil ich habe zum Beispiel bei der Beerdigung von meinem Vater gesagt, da waren alle Handwerker, mit denen er vor 20 Jahren zusammengearbeitet hat. zusammengearbeitet, mit denen er dann zusammengearbeitet hat. Es waren alle da und es war so berührend. Und ich habe dann gesagt, er hätte sein Leben gegeben, wieder mit euch zu arbeiten. Mhm. Oder noch einen Tag mit euch zu arbeiten. Und für ihn war seine Firma sein Leben. Und weil ich das bei ihm so erlebt habe, würde ich die These überhaupt nicht, also ich, die ist ja mal auf LinkedIn. Mhm. Job ist nicht alles, Job ist nicht die Erfüllung. So, lieber Spielplatz. Bei meinem Vater war das ganz anders. Der ist selbst während der Krebstherapie jeden Tag arbeiten gegangen. Aber nicht, weil er musste, sondern weil es seine große Leidenschaft und seine Passion war. Deswegen, das ist mir immer verkürzt. Mhm. Weil das wird immer so dargestellt, als am Ende, also mein, für meinen Vater ist immer Arbeit sein Leben gewesen. Und das meine ich im ganz positiven Sinn, dass er was gefunden hat im Handwerk, was er so sehr liebt. Und ich habe das bei der Beerdigung auch ernst gemeint, als ich gesagt habe, er hätte sein Leben gegeben, mit euch weiterarbeiten zu dürfen. Also er hätte alles gegeben, sein Leben ist ja falsch, aber seinen ganzen Besitz gegeben, um weiter diese Tätigkeit ausführen zu dürfen. Deswegen, ich finde immer alle, die auf dem Sterbebett also sagen, dass es nichts Berufliches war, die tun mir eigentlich leid, weil sie haben da nie ihre Passion gefunden meistens. Zum Beispiel mein Mann, ich mache immer einen Scherz, den darf ich jetzt hier hoffentlich auch machen. Bitte. Ich sage immer, auf deinen Grabstein muss dein Firmenlogo drauf.
Okay.
Weil es so, er liebt dieses Unternehmen so sehr, mhm, und ich bin so stolz, seine Frau zu sein, weil er dieser Familienunternehmer ist, ja. Der liebt seine Mitarbeiter. Wenn, mhm, die, wenn die einen Erfolg haben, ist es besser für ihn, als wenn es sein eigener ist. Und deswegen, das würde ich ein bisschen abschwächen, die These, mhm, weil ich es bei meinem Vater so stark erlebt habe.
Ich unterschreibe es, wenn der Preis, den man dafür bezahlt, nicht zu hoch ist. Und das erlebe ich, hier waren ja auch Gäste, die schon ein bisschen eher in den 70ern sind, ja, oder so. Ich erinnere mich an Wolfgang Bosbach, der sagte, er hat jetzt seine Enkel jetzt schon mehr gesehen als seine Töchter sein ganzes Leben, weil er auf jedem Parteitag war, in jeder Fernsehsendung.
Hast du gefragt, ob er es rückgängig machen würde?
Er hatte fast Tränen in den Augen, muss man sagen. Und das Gleiche mit Thomas Middelhoff, der auch sehr bereut hat, dass er für den Job, den er auch gebrannt hat, kann man sagen, angestellter Manager ist nochmal was anderes als ein Unternehmer, der wirklich eine Leidenschaft hat. Aber ich erlebe schon, dass viele Menschen sagen, dass sie zu wenig Zeit mit dem, was ihnen auch wichtig ist, nicht nur wichtig ist, aber auch wichtig. Und Lars Ament, ich weiß nicht, ob der was sagt, ein sehr bekannter Autor.
Autor, Where's the Love?
Ja, genau, ganz viele, hat 14 Spiegel-Bestseller, ein, zwei mehr als
krass,
du. Er ist krass, ein saunetter Typ, war jetzt das zweite Mal hier vor kurzem. Und er hat einen Spruch gebracht, der bei mir wirklich hängen geblieben ist. Er sagte, die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern, sind deine Kinder. So, und damit meint er nicht, dass man nicht Vollgas geben soll und dass man nicht auch mehr arbeiten darf etc., aber einfach, es gibt Menschen, wo die Kinder immer verlieren in der Priorisierung. So, und den Vorwurf möchte er sich eben nicht machen.
Aber auch da ist mein Vater leider das Gegenbeispiel, weil der hat sehr, sehr viel gearbeitet, auch mehr als 8 Stunden am Tag, bestimmt 60 Stunden die Woche, aber er war immer für uns erreichbar.
Das meine ich ja.
Weil er eine eigene Firma hatte.
Trotzdem da.
Total. Und er hat mich so sehr geprägt dadurch, dass mein Sohn war 5 Monate auf der Welt und ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Da hätten ja alle gesagt, du bist völlig verrückt, behalt deinen Job bei Springer, die Festanstellung. Und ich meine, ich hatte da jetzt auch nicht so ein schlechtes Standing, dass ich da jetzt nichts mehr hätte machen können, glaube ich, nach der Sendung für nach 8. Aber und ich finde, wenn du einen Vater hast, der für seinen Job brennt, und der hat ja seine Firma gegründet, als ich 12 Jahre alt war, und am Anfang an einer Maschine angefangen zu drehen, und ich habe das so mitbekommen, dann kam die zweite Maschine, dann kam die größere Halle und so weiter, und das hat mir 1000-mal mehr gebracht in meinem Leben, als wenn er, weiß ich jetzt nicht, jedes Mittagessen nach Hause gekommen wäre. Also, und er hatte aber auch immer viel Zeit für uns. Ich bin ja auch mit 18 sogar zu ihm gezogen. Aber was ich sagen will ist, ich finde das immer sehr verkürzt. Dieses, das Einzige, woran deine Kinder sich erinnern, nee, die Überstunden sind deine Kinder, so war der Spruch. Ich war immer wahnsinnig stolz auf die Überstunden von meinem Vater. Ich meine, ich war wahnsinnig stolz, dass er mich nach Maastricht schicken konnte. Ich finde, man vergisst auch oft, dass Eltern, die viel arbeiten, dafür aber auch dem Kind das Studium ohne Studienkredit bezahlen, dem Kind dadurch Freiheiten geben, das Kind dadurch frei entscheiden kann. Also ich würde mich davor wirklich verwahren und ich hoffe, dass mein Sohn das später ähnlich sieht. Und ich glaube, man kann in der Hinsicht auch beides haben.
Ja. Was mich jetzt auch interessiert ist, so wie dein Vater, jetzt haben wir ein bisschen kennengelernt, oder in der Beschreibung auch dich als Mensch positiv geprägt hat. Und ein Kriterium, was du rausstellst in deinem Buch, ist, dass er immer bedingungslos an deine Fähigkeiten geglaubt hat. So, und ich erlebe viele Eltern, die das Gegenteil tun, die der größte Kritiker, und zwar ausschließlich Kritiker, heißt nicht, dass man alles nur schönreden muss, aber die Kinder eher schwächen, statt zu stärken. Und für Eltern, die jetzt zuhören, die auch junge Kinder haben, was kann man von deinem Vater so im Alltag lernen? In welchen Aussagen, in welchen Verhaltensweisen hat sich das wirklich konkretisiert und zur Wahrheit gemacht, dass er eben dich so bedingungslos an dich geglaubt hat?
Also ich finde, bedingungslose Liebe ist ja schon auch fordern. Das heißt, also ich hätte mein Studium jetzt nicht außerhalb der Regelzeit machen können. Mhm. Das wäre niemals gegangen. Oder als mein Buch Pretty Happy, das war das am wenigsten erfolgreichste von mir, auf Platz 17 der Spiegel-Bestsellerliste kam oder so, es war Top 20, hat mein Vater Vivi und mir geschrieben, ja, wie wollt ihr denn jetzt dafür sorgen, dass ihr weiter nach oben kommt, ihr beiden? Oder Frank hat es auch immer gesagt, als wir alte weise Männer hatten, hat mein Vater nur nach Platz 1 gefragt, obwohl wir schon Platz 4 waren und Platz 7 waren und es super erfolgreich war. Und das habe ich aber auch als bedingungslose Liebe gesehen. Und das hat er auch bei meiner Schwester immer gemacht, dadurch, dass er uns angetrieben hat. Und das ist eine Form von Liebe, das Beste aus jemandem rauszuholen, damit er glücklich ist. Mein Vater wusste immer, dass ich eine große Karriere machen will. Das heißt, er wusste aber auch, wenn sie die große Karriere machen will, muss sie aber auch was leisten. Mhm. Und deswegen finde ich, dass in der Form Kritik schon auch Liebe ist. Also ich hätte jetzt nicht 10 Semester studieren können für den Bachelor und danach noch was abbrechen können und das wäre nicht gegangen. Und als ich in der Schule anfing, Schule zu schwänzen, da war ganz schnell vorbei. Da war mein Vater jetzt nicht der, Freiheitstyp, ja. Also es heißt, wenn man hingegen, finde ich, merkt, dass das eigene Kind irgendwie eher künstlerisch begabt ist oder handwerklich, dann finde ich, wäre Liebe auch zu sagen, geh doch ruhig nach der 10. Klasse ab und mach eine Ausbildung und eine Meisterschule. Das hätte ich auch immer machen können. Das heißt, wir hätten auch Bäcker werden können oder Taxifahrer und Taxibetrieb aufbauen können. Nur es war immer klar, dass wir in der Sache schon erfolgreich sein sollten. Also mein Vater war jetzt nicht so der Low-Performer-Typ. Und das ist für mich aber Liebe, weil ich finde, du musst ja... Das ist übrigens, glaube ich, aber eine negative Eigenschaft von mir, weil ich das so sehr bei meinem Vater geliebt habe, dieses Fordern auch, fordere ich Menschen in meiner Umgebung zu stark teilweise. Also wenn ich was in jemandem sehe, dann kann ich jemandem, glaube ich, sehr auf die Nerven gehen, weil ich dann das auch für denjenigen möchte. Und wenn er das dann aber gar nicht will, merke ich das meistens nicht. Also ich finde diesen Antrieb und ich finde, viele Eltern sind dazu heutzutage, glaube ich, auch teilweise zu schwach. Die lassen dann lieber noch ein neues Studium anfangen oder brich nochmal die Ausbildung ab oder so. Also ich finde diese Härte in Bildung und in Ausbildung oder ich glaube, wenn ich jetzt die Mega-Startup-Idee gehabt hätte, hätte er es auch gemacht. Aber diese Härte, du musst etwas leisten. Heutzutage ist es ja für viele auch normal, sich mal ja arbeitslos zu melden. Chris, mein Vater wäre bei mir ausgerastet. Wenn ich gesagt hätte, ja, aber ich wurde da jetzt gekündigt, ich mache jetzt meine Selbstfindungsphase, was ich übrigens gar nicht so kritisch sehe wie mein Vater bei anderen Menschen, aber das wäre ein völliger Skandal gewesen. Und deswegen, also zum einen, glaube ich, kann man von meinem Vater lernen, finde heraus, was dein Kind erfüllt. Und wenn es die Handwerkerausbildung ist, wenn es die Bäckereiausbildung ist oder das Studium in Maastricht ist, aber dann drill dein Kind auch, dass es das schafft. Weil manche in meinem Umfeld, die das vielleicht nie geschafft haben, die fühlen sich jetzt mit über 30 wie ein Verlierer. Und deswegen ist es schon Liebe, ein Kind zu erkennen und dann auch Druck zu machen. Und das andere ist das bedingungslose Interesse. Und das hätte ich eigentlich als erstes nehmen müssen, weil das viel wichtiger ist. Mein Vater hat sich alles von mir angehört. Aber damit meine ich alles. Und es gab viel. Alles. Er hat sich 240 für die Nach-8-Sendung angeschaut. Jeden Morgen gab es Kritik. Oder also positiv, negativ. Die Redaktion wusste, wenn ich sehr schlechte Laune hatte, hat dem Vater wahrscheinlich nicht gefallen. Und damit meine ich dieses, das würden andere jetzt auslegen mit als so Helikoptervater, aber das war es nicht, sondern es war eher dieses, jetzt zum Beispiel, den Podcast hört bestimmt mein Mann irgendwann mal, also er hat auch alle Fälle nach 8 Folgen geschaut, aber er kann ja nicht alles von mir schauen als Unternehmer. Er hat alles geschaut, alles gelesen, auch, er kannte auch meine Unifächer. Und das will ich bei meinem Sohn machen, außer er sagt, nee, das nervt mich, Mama, und jetzt hör mal auf, dich für meine Unterrichtsfächer zu interessieren oder lass mich mal, dann nicht. Aber ich will unbedingt ihm das Gefühl geben, dass alles, was er tut, mich interessiert. Mhm. Weil das kenne ich von niemand anderem, dass man Elternteil hatte, den alles interessiert hat und der auch erstmal gar nicht geurteilt hat. Also es war nicht direkt dieses, es ist doch oft so, du erzählst eine Geschichte, wo dich eine Freundin geärgert hat. Und dann ist das Elternteil direkt noch saurer. Und dann redest du 4 Wochen später über die Freundin und das Elternteil ist aber leider noch nicht vergessen. Bei meinem Vater war das nicht so. Wenn es für mich erledigt war, auch für ihn. Wir hatten auch oft eine Meinung. Also dieses bedingungslose Interesse, das glaube ich, werde ich so nie wieder in meinem Leben kriegen. Und das ist einfach leider so. Das gibt's nicht nochmal.
Und ich finde, zumindest mein Anspruch, es geht schon in einem Alter von einem kleinen Kind los.
Ja, bei mir
wenn man,
auch.
Keine Ahnung, Peppa Pig ist jetzt bei uns ein Thema. Da ist mein Anspruch, dass ich die Namen von den anderen Freunden kenne, wer Gerald Giraffe ist und Luzi Locke und so. Das kann man albern finden, aber ich möchte ihm darüber signalisieren, dass ich in seiner Welt bin und da eben ein hohes Interesse habe.
Ja.
Und was jetzt Peppa Pig-Figuren sind, sind irgendwann halt mal, keine Ahnung, Themen, die du gerade ansprichst.
Aber der hätte auch, also auch bei meiner Schwester, die einen ganz anderen Weg geht als ich. Also es war jetzt nicht sein Interesse, weil ich in den Medien war, sondern das fand er genauso spannend.
Mhm.
Und ich glaube, dieses bedingungslose, also zum einen ist es schon auch fördern und fordern, das hat er sehr gelebt. Bedingungsloses Interesse, was du sagst mit Peppa Pig, ich kenne die auch alle. Und der dritte Punkt ist, das kann man aber vielleicht auch kritischer sehen, aber ich habe es an ihm geliebt, er war in seinem ganzen Leben nie egoistisch. Das heißt, dieses unser Glück kam immer vor seinem eigenen. Also er hat zum Beispiel mir die Rolex, die ich trage, geschenkt, als ich auf die Journalistenschule kam. Er hat bis zum Ende seines Lebens keine Rolex gehabt. Also dieses bedingungslose, fast schon, würde ich sagen, zur Selbstaufgabe. Nicht Selbstaufgabe, das brauchte er nie. Da hat zum Glück immer für alle genug gereicht. Aber dieses nie egoistisch sein. Also ich habe, solange er gelebt hat, hatte ich immer das Gefühl, mein Wohl ist ihm wichtiger als mein eigenes.
Mhm.
Und er hatte dann genug Geld, um mir Maastricht zu zahlen. Aber der hätte zur Not Butterbrot gegessen, aber mir die Uni gezahlt. Das hätte ich dann nicht gewollt. Aber dieses, das ist, glaube ich, das, was ganz wenige erleben.
Mhm.
Diesen fehlenden Egoismus vom Elternteil. Und dafür liebst du aber deinen Elternteil.
Mhm.
Diese bedingungsloses Interesse, diese bedingungslose Liebe. Und deswegen, er war absolut mein Lebensmensch. Und ich glaube, den Verlust kannst du auch nicht mit irgendwelchem Coaching wegreden.
Ich habe eine letzte Frage zu dem Thema, und zwar, manche Eltern würden jetzt sagen, boah, die Nena ist ja die Traumtochter. Der Vater hat nicht eine Vorstellung, aber du hast gesagt fordern und fördern, auch Druck ist gefallen als Wort. Und das ist ja der Wunsch vieler Eltern, dass die Kinder das dann auch tun. Aber man erlebt ja auch genauso oft, dass da Reaktanz entsteht, eine Ablehnung entsteht und der Schuss nach hinten losgeht. Was glaubst du, war für dich der Grund, dass du das auch jetzt noch mit einem Funkel in den Augen und nur positiv belegt wahrnimmst und nicht als übergriffig, als Einschränkung der Freiheit? Man könnte ja beide Narrative erzählen.
Ja, also Traumtochter ist schon mal falsch. Da würde mein Vater, wenn er noch leben würde, die richtig direkt danach anrufen und meine 5 schlimmsten Geschichten erzählen.
Okay.
Ich war eine richtige Rebellin mit 16, 17. Also ich glaube, da in den 2 Jahren hat keiner mehr geglaubt, dass ich beruflichen Erfolg haben werde. Dementsprechend, ich hatte so viele Fehlstunden, dass ich fast von der Schule geflogen wäre.
Mhm.
Und das war auch ein Grund, warum ich bei meinem Vater dann eingezogen bin. Dann hat sein Mitarbeiter mich zur Schule gefahren.
Mhm.
Weil du musst ja, wenn du viel geschwänzt hast, erstmal wieder lernen, zur Schule zu gehen. Dementsprechend würde er nicht sagen, dass ich eine Traumtochter war. Also ich würde sagen, dass meine Schwester eine Traumtochter war. Aber ich war es nicht. Ich war zu rebellisch. Aber ich glaube, dass wir das damals zusammen wieder hinbekommen haben. Dann hat er mit meiner Lehrerin telefoniert. Da musste der sich da wieder eine Ausrede überlegen, weil ich bin plötzlich nach Mallorca geflogen, kam mit mega Sonnenbrand zurück und mein Vater hat gedacht, auch wenn ich jetzt einen Attest schreibe, das merkt doch jeder in der Schule. Oder dann fand ich es lustig, im Luxushotel in Düsseldorf zu schlafen und habe aber die Zeche geprellt, wo mein Vater am nächsten Tag hinfahren musste und sagen musste, tut mir sehr leid, und es bezahlt hat. Also mit 16, 17 war ich keine gute Tochter.
Mhm.
Aber das hat er mir auch verziehen gehabt immer. Nur ich glaube, dadurch, dass er da so hinterher war und ich hatte so viel Nachhilfe. Ich hatte für mein Abitur so viel Mathe-Nachhilfe. Ich glaube, mein Vater hätte sich davon einen Kleinwagen kaufen können. Und ich glaube dieses, ich glaube aber an dich. Also es war so ein bisschen dieses, du willst doch Journalistin werden, das schaffst du doch auch. Aber das geht so nicht. Also es war nicht dieses, du bist ein Versager, sondern es war eher dieses, als ich dann mal nicht aufgestanden bin, der ist schon, also das hat er schon, also es war dann durch, also meine Schluffi-Phase war vorbei mit ihm. Und das war aber für mich, und dafür bin ich ihm für immer dankbar, deswegen, dass dieses Interesse überhaupt als Vater zu haben, ich glaube, sein ganzes Leben hat sich ja in der Zeit nur noch um seine Firma und um mich gedreht, um meine Schwester. Aber meine Schwester war die Traumtochter. Ich war leider zu rebellisch mit 16, 17. Er hat es mir aber verziehen und ich bereue die Phase auch nicht, weil ich glaube, mein Charakter hat die gebraucht. Ich glaube, ich brauchte das. Und mit 16, 17 kannst du auch mal Rebell sein, das verzeiht dir später jeder. Deswegen Traumtochter, das muss ich wirklich sagen, war ich nicht. Aber war, ich glaube, dass ich meine Bildung immer sehr zu schätzen wusste wegen meiner Oma außer den 2 Jahren Rebellin, weil sie ja nie studieren konnte. Mhm. Und das war jetzt nicht, dass sie das immer gesagt hat, aber sie war schon sehr stolz, als ich die Universität Maastricht besucht habe und ist da auch mit über 90 hingefahren und ist dann, weil sie da nicht mehr richtig laufen konnte, ich habe in so einem Haus gewohnt mit so Treppen, die waren so steil und dann ist sie die hochgekrabbelt. Weil es nicht anders ging. Mhm. Und alleine, wenn du das dann erlebst und weißt, dass diese Frau nie an der Uni war und sie war viel klüger als ich habe immer noch auf meinem Handy so Zitate, die sie niedergeschrieben hat. Für mich war das immer ein Privileg. Das habe ich mit 16, 17 nicht so gesehen. Aber ab der Universität habe ich es immer so gesehen. Auch die Handelsblatt-Journalistenschule.
Macht hochgradig Sinn. Du hast vor ein paar Minuten gesagt, dass du Nervosität nicht kennst.
Ja.
Ob du auf Bühnen gehst, egal wie viele Leute, ob du vor eine Fernsehkamera gehst. Das ist ja auch eher untypisch, weil viele Menschen kennen ja Lampenfieber. Für sie ist vor Menschen sprechen etwas, was sie sehr stark stresst. 2 Fragen dazu. Erstens, diese Nervosität, wenn sie zu krass ist, führt zu Versagen, ja, aber dieses gewisse Maß an Nervosität ist ja auch leistungsfördernd. So, jetzt hast du nie ein Leistungsproblem, kein Energieproblem etc., aber wenn du das nicht aus der Nervosität ziehst, was ist für dich die Quelle, voll da zu sein, egal ob du eine kurze Nacht hattest oder? Wie machst du den Anknopf an, wenn es nicht die Nervosität ist?
Ich will immer die Beste sein.
Punkt.
Ja, das ist gar nicht das erste Mal, dass ich es ohne Monolog geschafft habe. Mhm. Aber das ist so.
Sagst du dir das vorher, bevor du auf eine, oder ist einfach so in dir drin, dass du sagst, es gibt gar keinen anderen Modus, egal ob ich jetzt vor Leute gehe oder hier mit mir privat oder zu zweit sitzt oder so. Gibt es da verschiedene Modi oder ist es dein Default?
Also meine Freundin Franka würde sagen, die ist immer on.
Ja.
Du kannst sie auch nachts wecken und sie hält dir eine Keynote. Ich glaube, das ist ein bisschen in meinem Charakter begründet. Aber ich bin schon sehr leistungsgetrieben.
Mhm.
Also als ich die Sendung Viertel nach 8 hatte, da habe ich jeden einzelnen Morgen nicht nur jede Quote gecheckt. Ich habe gecheckt, wie der Gast performt hat. Ich habe mir jedes YouTube-Video geguckt. Ich habe eine Excel-Tabelle darüber angelegt. Es gab auch eine Excel-Tabelle über die Ausgaben, was ja eigentlich eher komisch ist, wenn du eine Sendung moderierst und du bist angestellt und hast dein Vollzeitgehalt. Warum interessieren dich die Ausgaben von der Sendung und die Quoten jeden Morgen
ja, so
sehr? Aber ich bin sehr leistungsgetrieben. Also das hat sich aber auch erst durch die Uni entwickelt. Also wie gesagt, ich hatte ja meine schreckliche rebellische Schwänzphase mit 16, 17. Die kam aber auch ein bisschen durch meinen Ex-Freund, glaube ich. Aber oder auch bei meinem Buch. Ich glaube, du wirst mit Verlagen reden, die sagen, es ist der absolute Horror, mit Lena Brockhaus zusammenzuarbeiten, weil wenn das Buch in einer einzigen Buchhandlung nicht verfügbar ist, dann höre ich nicht eher auf, den Verlag anzurufen, bevor es dahin geliefert ist. Und letztens hat eine Freundin von mir ein Buch rausgebracht, habe ich gesagt, ja, aber da ist nicht und da. Ja, ich hatte noch keine Zeit zu checken. Das würde mir, Chris, in meinem ganzen Leben nicht passieren. Wenn ich ein Buch rausbringe, checke ich überall. Jede Buchhandlung, ich rufe überall an. Da bin ich auch ein Kontrollfreak. Also meine Projekte müssen funktionieren. Genauso wie ich auch nicht ungeschminkt zu dir in den Podcast kommen würde, weil ich das dann liederlich fände. Aber genauso sitze ich ungeschminkt auf dem Spielplatz. Aber ich muss immer performen und sonst fühle ich mich auch schlecht. Ich habe übrigens auch schon 2-3 Mal nicht performt, wie jeder von uns. Das mag ich nicht. Also auch wenn ich, als ich Angestellte noch war, jetzt als Selbstständiges eh wichtiger, mich haben immer die Kennzahlen interessiert. Also ich war noch nie so eine Angestellte, der das egal war. Ich wollte mich immer für das Unternehmen rechnen.
Mhm. Und ich kann es bestätigen, wir haben ja auch Kommunikation vorab gehabt. Ja. Du hast mich gestern noch gefragt, ob ich alles habe für das Gespräch.
Ja.
Was auch, muss ich sagen, du bist die Erste, die das macht.
Ja.
Und es war ja nicht die einzige E-Mail, sondern man sieht wirklich, dass du das, was du zusagst, mit voller Intensität, mit vollem Commitment machst. Und das macht in dem Fall mir, der mit dir zusammenarbeitet, auch großen Spaß. Ich verstehe, dass ein Verlag dann vielleicht mal schimpft, wenn du ihnen auf den Zeiger gehst. Aber ich habe zu meiner Frau heute noch gesagt, die Nena hat ihren Laden im Griff. Also das, was du machst, das merkt man einfach an verschiedenen Stellen. Gibt es denn überhaupt irgendwas, wo du selbst Zweifel empfindest oder zieht sich dieses Selbstbewusstsein mich durch alle Bereiche des Lebens durch?
Nee, ich habe schon Selbstzweifel, was es betrifft, dass ich vielleicht bei Menschen manchmal ein Bild von denen habe und in die Vorstellung bin ich verliebt. Es war auch beinahe, ich habe eine Kindheitsfreundin von mir verloren. Also nicht, die ist nicht, die lebt noch, aber wir haben seit 1,5 Jahren keinen Kontakt mehr. Und wir waren aber befreundet von 0 bis mein Vater gestorben ist, da weiß ich so genau, bis vor 1,5 Jahren. Und am Anfang war ich einfach nur sauer und habe gesagt, also ja, auch so kurz nach meinem Vater, so, also So, ja, aber ich sehe das heute sehr kritisch. Also mich sehr kritisch, weil ich sage, und daran probiere ich auch zu arbeiten, ich habe oft ein Bild von Menschen vor Augen und das will ich dann eigentlich so, weil ich es aber für die Person das Beste fände, ja. Also ich, nehmen wir mal ein Beispiel, ich würde jetzt bei dir denken, du studierst gerade Medizin und dann würde ich bei dir denken, du musst auf jeden Fall Chefarzt werden, weil du hast das Potenzial und dann gehst du noch nach Amerika und dann schreiben wir ein Buch zusammen und dann machen wir einen Podcast und so. Aber ich bin dann schon so, dass ich das ganze Bild von den Menschen vor Augen habe, aber ich merke gar nicht, dass derjenige das gar nicht möchte. Und das ist was, wo ich schon Selbstzweifel bei mir entwickelt habe durch diese Kindheitsfreundin, weil ich bin ja eigentlich ein Beziehungsdinosaurier. Mein bester Freund, mit dem ich eben geschrieben habe, den habe ich, seit ich 10 Jahre alt bin. Clara und Jill, meine besten Freundinnen, bei denen geht es auch in der Danksagung drum.
Genau.
Also ich bin so ein Beziehungsdinosaurier und ich kann auch ganz schlecht loslassen Menschen. Und bei dieser Kindheitsfreundin würde ich jetzt doch sagen, hatte ich 60% Schuld. Nicht komplett, das hat man nie. Wenn eine Freundschaft auseinandergeht, sind immer beide in irgendeiner Form schuld, auch bei einer Beziehung. Aber ich habe dieses Problem und da habe ich schon Selbstzweifel jetzt zu bekommen, dass ich irgendwie immer in Menschen, das ist eigentlich positiv von mir gemeint, weil das habe ich auch nur bei Menschen, die ich sehr liebe. Also wenn das eine Bekannte von mir ist, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Also ich freue mich, die zu sehen alle 2 Monate, aber ist mir egal, ob die jetzt, weiß ich jetzt nicht, mir morgen erklärt, ich breche mein Studium ab und verkaufe Mandeln auf der, also da würde ich sagen, schön. Aber wenn mir Menschen so sehr nah sind, da gibt es wenige, weil ich das auch nur sehr ausgewählt überhaupt bei mir zulasse. Mhm. Aber wenn die mir sehr nah sind, dann bin ich sehr fordernd, glaube ich. Mhm. Und weil ich dann dieses Bild habe und das will ich dann auch für die Person. Und da habe ich privat Selbstzweifel, dass ich das so ein bisschen, dass das an meinem Charakter nicht so gut ist. Mhm. Also ich bin jetzt keine, die sagt, alles an mir ist mega geil. Ja? Also das war jetzt ein Beispiel, aber ich könnte auch noch 4 andere Beispiele aufzählen, wo ich nicht so gut bin.
Was ich, hab's dir im Vorgespräch gesagt, ich folge dir, ich glaube, seit 5 Jahren oder so, plus minus, und mein Erstkontakt, jetzt nur mit dem geschriebenen Wort, mit so LinkedIn und sowas, würde ich dir jetzt auf einer Sympathieskala nicht 10 von 10 Punkte geben. Einfach nur Ersteindruck. Ja. Und je mehr ich deinen Inhalt konsumiert habe, je mehr ich dein Wertesystem verstanden habe, je mehr ich von dir gehört habe, hat sich das gedreht, deutlich gedreht. Und spätestens heute im Vorgespräch hat es sich komplett gedreht. Was mich aber immer schon inspiriert und, wie soll man sagen, inspiriert reicht erstmal hat, ist, dass man bei dir nie das Gefühl hat, dass du anderen Menschen gefallen willst. Das hatte ich zu keiner Sekunde. Wie gesagt, erstmal nur in der öffentlichen Nena Brockhaus. Da habe ich ein paar Fragen dazu. Manchmal wirkt es auf mich, als würdest du so extra die kontroverse Meinung geben. Nicht, weil einfach, es ist auch immer deine Überzeugung, du bist nicht unauthentisch dadurch, aber hast du persönlich Spaß dran, nicht den Mainstream zu vertreten?
Gar nicht.
Oder ist es wirklich immer nur das, was du denkst und das ist Zufall oder nicht, halt häufig auch jenseits des Mainstreams?
Ja, also ich wünschte ehrlich gesagt, dann wäre zum Beispiel die Corona-Pandemie für mich leichter gewesen, dass ich da wenigstens ein bisschen Mainstream gedacht hätte. Mhm. Aber ich habe wirklich gedacht, ich bin ein Blindgänger in einem System. Also ich kann das auch bis heute nicht verstehen, was da passiert ist. Und deswegen, das ist immer 1:1 meine Meinung. Zum Beispiel, es gibt auch Themen, wo ich Mainstream bin. Also ich bin zum Beispiel, würde ich sagen, bei Ukraine-Russland bin ich ja jetzt nicht bei Frau Schwarzer oder bei Frau Wagenknecht. Mhm. Es gibt auch Themen, über die ich einfach gar nicht schreibe, weil ich von denen gar keine Ahnung habe. Dazu gehört Israel und der ganze Konflikt, weil ich sage, wirklich, ich bin außenpolitisch wirklich wenig bewandert, deswegen mache ich auch immer Innenpolitik. Da bin ich Experte, aber nicht bei Außenpolitik. Und so Themen würde ich niemals schreiben, um die andere Meinung zu haben. Also ich würde niemals sagen, irgendwie als LinkedIn-Post, liefert keinen Taurus, weil so, was dann gut laufen würde in der Bubble von mir. Aber ich habe die Meinung gar nicht. Ich habe dazu gar keine Meinung, weil ich finde, da soll man Experten wie Frederik Pleitgen oder Paul Ronsheimer zuhören und nicht Nena Brockhaus. Aber bei den anderen Themen habe ich wirklich diese Überzeugung und ich bin auch der Überzeugung, dass ich der Debattenkultur damit gut tue, weil ich glaube, dass viele Menschen sich nicht mehr trauen, diese Meinung zu haben. Sei es Corona gewesen, sei es Migration, sei es andere Themen, und da habe ich einfach diese Meinung, und das ist übrigens auch anstrengend an meinem Charakter, ich habe die auch privat. Das heißt, wenn du Freunde von mir fragen würdest, würden die dir sagen, es ist manchmal so furchtbar, die weicht nicht ab und die ist dann so extrem und merkt gar nicht, wenn andere Leute eine ganz andere Meinung haben. Aber ich liebe ja auch, mit Ulrike Herrmann zu debattieren, und die ist ja auch eine Hardlinerin im anderen Spektrum wahrscheinlich für viele. Also ich mag auch andere Menschen mit starken Meinungen. Deswegen, ich glaube, ich habe diese Empfindsamkeit gar nicht, dass ich einen Beitrag krass finde. Ich finde auch Frau Wagenknecht nicht krass. Mhm. Ich finde Frau Wagenknecht gut. Ich habe also in vielem nicht ihre Meinung, aber ich finde die unglaublich gut. Mhm. Und deswegen, ich liebe Meinungsmacher, die Hardliner sind. Ich mag auch Ulf Poschardt. Der ist für viele ja wahrscheinlich noch viel krasser, als ich es bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt bei Ulf Poschardt bei allem d'accord bin. Und manchmal finde sogar ich, denke ich so, oh, das ist jetzt aber wirklich krass. Aber das ist wirklich meine Überzeugung. Und da lasse ich mich nicht ändern. Ich weiß, dass ich mit meinen Sympathiewerten wahrscheinlich erfolgreicher wäre, wenn ich so ein bisschen einlenke. Dann würde ich, glaube ich, noch mehr Karriere machen. Aber da will ich mich nicht ändern.
Sehr sympathisch. Also das ist ja eine andere Art von Sympathie, aber diese Prinzipientreue, die beeindruckt mich tatsächlich und finde ich richtig cool, da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu hören.
Ja.
Guckst du, oder wie wichtig ist dir die öffentliche Meinung über dich? Du hast gerade gesagt, dass du keine Meinung verändern würdest oder nicht eine andere Veröffentlichung machst, aber belastet dich das, wenn du von der Öffentlichkeit, von Menschen, die du nicht persönlich kennst, Gegenwind erfährst oder hast du da eine komplett dicke Haut und sagst, es ist halt mein Job, easy?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann ja. Also wenn ich einen Shitstorm habe und ich denke, da sind mir die Pferde durchgegangen, was auch einfach mal beim Live-Ding, was du nicht abnehmen kannst, passieren kann. Also es kann einfach mal sein, dass du in einer Fernsehsendung sitzt und plötzlich gehen mit dir die Pferde durch. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe damals, das würde ich auch heute nicht mehr machen, ich habe Chrissy Teigen hart kritisiert und da habe ich ja nicht mehr als eine, die ich jemals kennenlernen könnte, kritisiert, sie hat so ganz krasse Bilder von der Fehlgeburt gepostet, wo sie da vom Fotografen inszeniert mit ihrem Mann und dem toten Kind da sitzt und heult und so. Ich habe dann bei Bild einen Kommentar eingesprochen, wie man seine Fehlgeburt inszenieren kann. Da habe ich einen riesigen Shitstorm für bekommen. Ich würde heute mit Abstand sagen, dass der Shitstorm gerechtfertigt war und dass er mir da auch leid tut und dann macht es schon was mit mir, weil da ich selber noch keine Fehlgeburt hatte, zum Glück, sollte ich nicht darüber urteilen, was Menschen machen, die eine Fehlgeburt hatten von so einem toten Baby. Aber wenn ich finde, dass ich völlig richtig lag und ich der Überzeugung bin, dann ist es mir sowas völlig egal, was Bernd 43 oder Horst 79 oder Stefanie 33 denkt, aus Pirmasens hart gesagt. Das ist mir völlig egal. Ja.
Wem möchtest du gefallen?
Meinem Sohn. Das ist eigentlich der Einzige. Ja, also das ist ansonsten, ich glaube, also aktuell ist der Maßstab eigentlich bei allem, was ich in meinem Leben mache, ob es für ihn in Ordnung ist, ob ich genug zu Hause bin. Ich bin ja auch total verrückt, Chris, ich fahre ja nachts. Also ich fahre oft mit dem Zug aus Berlin, der geht in Düsseldorf um 23:45 und dann fahre ich bis 6:12 Bahn, damit ich da bin, wenn er um 7:30 aufwacht. Also das ist der Maßstab. Meinem Sohn möchte ich gefallen. Gefallen will ich nicht meinen Freundinnen, weil ich hoffe auch nicht, dass die mir gefallen wollen. Dann hätten wir eine komische Art der Freundschaft und ich muss auch nicht meiner Schwester oder meiner Mutter oder meinem Mann gefallen, weil wir ja alle sehr so sind. Aber meinem Sohn will ich schon gefallen. Also ich, auch wenn er älter wird und irgendein Problem mit mir medial hätte, also sein Name ist ja nicht bekannt, ich würde ihn niemals posten, also er wird sowieso nie eine Rolle spielen in den Medien, aber das könnte ein Grund, der einzige Grund sein, warum ich dann mich, glaube ich, sogar zurückziehen würde. Also es ist schon wichtig, dass alles, er ist die nächste Generation, ist der Maßstab und wenn er älter wird, ist er auch der Maßstab, weil ich finde, du lebst das Leben ja für die nächste Generation und er ist der absolute Mittelpunkt meines Lebens und da gibt es auch nichts, was wichtiger ist. Ich würde jetzt auch nicht 5 Tage mit meiner besten Freundin, wir haben eben darüber geschrieben, wir wollen Mykonos machen, hat sie mir Flüge geschickt, habe ich gesagt, Jill, das sind 5 Nächte, ich fliege doch nicht 5 Nächte nach Mykonos. Hat sie gesagt, ja, es gibt keine anderen Flüge, habe ich gesagt, da müssen wir irgendwas jetzt gucken, aber ich gehe niemals in meinem ganzen Leben 5 Tage weg von meinem Kind. Mhm. Und sie ist super süß, ist auch ganz toll, meine Freundinnen sind super eng mit meinem Sohn, also meine Freundin Jill hat ihm so ein geiles Motorrad aufgebaut zu Weihnachten und die sind auch ganz toll, ich glaube, er denkt auch, das sind seine Tanten, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und er ist der Maßstab und ihm will ich gefallen, aber wie ist es denn, du bist ja auch Vater, würdest du es auch sagen oder anders?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so befreit vom People-Pleasing, was andere Menschen. Ich komme von einer ganz anderen Ecke sozusagen. Es war einer meiner Lebenswege, mich davon abhängig zu machen. Also ich habe ganz stark immer Bestätigung im Job. Also Leistung war immer wichtig, dass das von anderen bestätigt wird. Da habe ich auch, bin Irrwege gegangen, was meine eigene Gesundheit betrifft, etc. Deshalb, ich musste erstmal lernen, dass man sich selber diese Wertschätzung auch geben kann. Und jetzt habe ich einen inneren Circle von Menschen. Und wenn ich jetzt sage, gefallen wollen, heißt es nicht, ich würde jetzt ein anderes Hemd anziehen, weil um den Kleidungsgeschmack meiner Frau zu treffen oder so nicht. Aber mir ist schon wichtig, dass ich sag mal, meine Frau, meinen Sohn sowieso jetzt, aber idealerweise auch meine Schwester, meine Eltern sagen, dass das schon ganz okay ist, wie ich mich entwickelt habe. Nicht im Sinn von, dass ich es verbiegen würde, aber ich bin nicht komplett unabhängig davon. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte emotional komplett unabhängig werden. Aber auch das, wenn man es konkret zu Ende denkt, führt dazu, dass man sich aus meiner Sicht zumindest nicht mehr voll einlässt auf Beziehungen. Man wird immer in irgendeiner Form abhängig, wenn man Emotionen investiert. Und dieses Risiko gab es in eine Phase, was ich nicht mehr eingegangen bin. Und es hat mir aber deutlich an Tiefe in meinem Leben genommen. Und jetzt, glaube ich, investiere ich in Menschen, die das nicht missbrauchen. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl im Moment.
Nein, das finde ich auch. Also wenn man nicht emotional abhängig ist in irgendeiner Form, dann ist vielleicht, interpretiere ich Gefallen vielleicht anders. Also ich bin extrem emotional abhängig, vor allem von meinen besten Freunden, das wissen die auch alle, die können mir auch Also bei mir ist wirklich so, glaube ich, ich bin für ein paar Menschen, würde ich alles machen, aber ich bin nicht die diesen riesigen Freundeskreis hat, wo sie sagt, alle sind mir super wichtig. Und ich lasse auch wenig neue zu, die wirklich eng zu mir werden. Mhm. Ich glaube, ich bin oft persönlich, aber nicht privat. Also das hier ist, glaube ich, das privateste Interview, was ich jemals in meinem Leben geben werde. Und jetzt wieder 2 Jahre sagen werde, ich mache gar keins, obwohl es toll ist mit dir. Aber ich bin persönlich, aber nicht privat. Und das bin ich auch mit vielen Menschen. Und ich glaube, bis man wirklich mit mir befreundet ist oder wirklich sagen kann, Nena ist meine Freundin, muss ganz, ganz viel Zeit vergehen. Ich bin wirklich so ein Beziehungsdinosaurier. Mhm. Aber auch wenn man irgendwas gegen meine Freunde macht, also es ist vielleicht auch lustig, aber es erklärt meinen Charakter ganz gut. Ich bin oft sauer auf Menschen wegen meinen Freunden, obwohl meine Freunde gar nicht sauer auf die Personen sind. Also für mich ist Loyalität das Wichtigste. Und wenn auch nur irgendeiner in meinem Umfeld sich in irgendeiner Form meinen 5 wichtigsten Menschen gegenüber einem von denen in irgendeiner Form, ich finde, disrespectful, müssen die nicht mal selber finden, dann ist eine Bekannte auch ganz schnell aus meinem Leben wieder entsorgt. Also ich bin da wirklich, und die sagen dann manchmal, boah, jetzt so sehr brauchst du dich aber jetzt auch nicht aufzuregen, ist echt schon ein bisschen peinlich. Aber auch bei meinem Mann, es gibt wenige Menschen, aber die haben meine Loyalität schon sehr, sehr stark. Und wenn das auch nur in irgendeiner Form ich disrespect empfinde, von irgendeiner von meinen Bekannten, die irgendwem von meinen engen Freunden das entgegenbringt, dann ist es erledigt.
Ist das final oder kann man...
Bei mir ist es immer final.
Okay.
Ich bin da, ich überlege sowas aber auch. Also ich bin keiner, die im Affekt sagt, lass uns lieber aufhören, miteinander Kontakt zu haben. Bis ich das sage, muss ich mir schon sehr, sehr sicher sein. Dann rufe ich die Person aber auch an. Also ich finde dieses
Ghosten.
Mir hat mir jemand gesagt, mach's lieber so, mach friendly unfrienden. Da habe ich gesagt, das ist doch furchtbar. Da habe ich gesagt, vor allem dann darf ich ja niemals bei jemand anderem, weil ich finde lästern uncool. Das heißt, wenn ich jemanden friendly unfriende, darf ich ja niemals bei anderen Menschen aber eigentlich sagen, was ich über die Person denke. Deswegen rufe ich dann an. Das ist übrigens auch nicht so oft passiert in meinem Leben. Ich glaube, 2 Mal erst. Aber dann rufe ich die Person an und sage, dass ich glaube, dass es besser ist, wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Ich freue mich dann trotzdem, wenn wir uns irgendwie im Restaurant sehen, aber ich möchte nicht so viel oberflächliche Beziehungen in meinem Leben haben. Ich finde, das Leben nimmt Tiefe, wenn man so viel oberflächliche Menschen trifft. Ich glaube, ich habe noch einen guten Spruch. Meine Mutter sagt immer, den will ich eigentlich gerne teilen, du musst auf deine Freundinnen stolz sein und auf deine Freunde. Und das finde ich auch. Und wenn du das nicht mehr bist, ist eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft vorbei. Wenn du keinen Stolz mehr empfinden kannst auf die Person, dann ist es vorbei. Und deswegen hängt natürlich, wie die Person sich anderen Menschen gegenüber benimmt, genauso sehr zusammen, wie sie sich dir gegenüber benimmt. Und das ist, glaube ich, für mich so. Und der zweite Punkt ist, darüber wirst du aber jetzt lachen und wahrscheinlich sagen, die Nena Brockhaus ist verrückt. Ich freunde mich nicht mit Menschen an, die keine langjährigen Freunde haben. Das ist für mich, und das frage ich übrigens, zum Beispiel Vivien Wulff ist ja eine meiner engsten Freundinnen, die habe ich kennengelernt vor 7 Jahren oder 8 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Und dann erzählt sie heute noch, dann saßen wir im Restaurant und ich fand sie total sympathisch. Und ich habe gedacht, das könnte richtig gut passen. Das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick freundschaftlich gesehen. Hat man ja manchmal. Hatte ich mit Franka übrigens auch. Ja, hatte ich mit den beiden. Und dann habe ich sozusagen gesagt, Vivien, ich muss dich aber jetzt noch was fragen am Ende. Und ich glaube, sie dachte, ich habe einen Sockenschuss. Habe ich gesagt, hast du eigentlich langjährige Freunde? Mhm. Was ja schon eigentlich fast wie beim Daten ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, also mit der Alina schon seit der so und so. Habe ich gedacht, okay, gut, dann kann ich sie nochmal treffen. Mhm. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, Chris. Ich habe mich sogar mal auf jemanden eingelassen, der keine langjährigen Freunde hatte, weil ich dachte, komm, Lena, die Regel ist so dumm. Und ich hatte so recht. Es ist ein Indiz und es müssen nicht 10 sein. Aber wenn du irgendwie 35 bist und du hast niemanden von Schule, Uni, Berufsleben, dann bist du vielleicht auch einfach scheiße.
Ich finde die nicht affig. Ich bin großer Freund davon, Alpha- und Beta-Fehler zu trennen, wird man in der Statistik sagen, und anhand von leicht messbaren Kriterien eine große Aussagekraft zu kreieren. Es kann sein, dass du irgendwann mal einen Fehler machst. Es gibt sicher irgendeine Person, die im Moment oder die keine Freunde oder Freundin hat und trotzdem gut zu dir passen würde. Aber das rauszufinden ist deutlich anstrengender, als die Regel anzuwenden, die du machst. Also,
und wer keinen langjährigen Freund hat, kann auch nicht mit mir eng befreundet werden. Das ist bei mir immer so ein Thema. Ja. Und ich glaube daran.
Macht voll Sinn. Wir haben jetzt viel über dich als Journalistin gesprochen. Ich würde noch mal ein bisschen auf deinen Hut auch als Autorin eingehen. Denn du bist eine der ganz wenigen, oder mir fällt jetzt gerade gar niemand ein, der innerhalb von 5 aufeinanderfolgenden Jahren 5 Bücher veröffentlicht und die auch alle in die sehr renommierte Spiegel-Bestsellerliste es geschafft hat. Mhm. Ich kenne aber ganz viele Leute, die sagen, oh, ich würde mal gerne ein Buch schreiben. So, das will irgendwie gefühlt jeder heutzutage. So, jetzt hast du einen Job, du bist Mutter, du bist Partnerin etc. Gib uns doch mal einen Einblick, wie so deine Schreibroutinen im Sinne von, wann machst du das, wie machst du das, dass du diese Taktung und diesen Output überhaupt hinbekommst. Wie sieht sowas konkret im Alltag aus? Oder in der Allnacht wahrscheinlich?
Ja, ich schreibe in der Nacht. Ich bin da diszipliniert. Ich bin beruflich schon diszipliniert, privat eher weniger. Ich komme auch immer zu spät, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft von mir privat. Probiere ich in den Griff zu kriegen, seit ich mein Kind habe, noch schwieriger geworden. Beruflich bin ich aber pünktlich und beruflich bin ich diszipliniert. Ich nehme mir immer vor, wie viele Wörter ich schreiben soll und die schreibe ich dann auch. Und manchmal guckt man sich das am nächsten Tag wieder an und das ist Mist. Aber ich nehme mir erstmal vor, dass ich sie schreibe. Und die schreibe ich auch.
Das heißt, wenn du dann abends um 12 nach Hause kommst, setzt du dich noch bis 2 Uhr morgens hin? Oder
ja, wenn also ich um 12 nach Hause komme, jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber wenn ich mich um 10 Uhr hinsetze und dann habe ich die Wörter irgendwie, weil mich die Muse geküsst hat um 1 Uhr nachts, dann ist gut. Mhm. Aber wenn mich die Muse nicht küsst, dann muss ich mich quälen. Unser Journalistenschulleiter Peter Bross hat immer gesagt, Qualität kommt von Quälen. Mhm. Daran glaube ich. Und dann sitze ich auch mal bis 5 Uhr nachts. Mhm. So. Und ich glaube, anders geht's auch nicht. Und Bestseller schreiben hat ganz viel mit Disziplin zu tun, aber dann auch Disziplin im PR-Vorgang.
Und ist es jetzt ein Buch pro Jahr? Ist es eine Regel, die du dir auferlegt hast? Oder kam das immer mit den Themen, die in dir hochgesprudelt, die zum Zeitgeist gepasst haben? Oder wie? Was kann man in Zukunft von dir als Autorin erwarten?
Also ehrlich gesagt war das nur Zufall. Es war ein Zufall. Ich habe auch übrigens, 5 Jahre ist nicht ganz richtig, ich habe 2024 keins veröffentlicht.
Okay.
Wo das auch mit meinem Vater war. Aber dafür habe ich 2021 2 Spiegelbestseller in 5 Monaten veröffentlicht.
Das heißt, der Schnitt passt wieder.
Der Schnitt passt. Ich habe 5 Spiegelbestseller in 5 Jahren veröffentlicht, aber nicht jedes Jahr eins.
Ja, verstanden.
Ich war immer themengetrieben. Mhm. Also zum Beispiel, mir fällt im Moment kein Thema für ein neues politisches Sachbuch ein. Und natürlich nach dem Spiegelbestseller Platz 1 könnte ich damit jetzt Geld machen. Mir fällt aber nichts ein. Also wenn hier jemandem was einfällt im Podcast, kann er mich gerne anschreiben. Mhm. Mir fällt kein Thema ein. Also was die Politik gerade betrifft, ich finde Außenpolitik ist gerade wahnsinnig spannend. Ich bin keine außenpolitische Journalistin. Mir fällt nichts ein. Junge, weise Frauen habe ich keinen Bock drauf, habe ich auch schon mal überlegt. Alte, weise Frauen habe ich gerade auch keinen Bock drauf. Also ich habe nichts. Mhm. Das einzige Buch, was ich mal nicht themengetrieben geschrieben habe, war auch mein schlechtestes, war Pretty Happy. Ich bin trotzdem stolz auf dieses Buch. Es war eine schöne Gemeinschaftsarbeit mit meiner Freundin Vivien Wulff. Aber man sieht trotzdem an den Erfolgen von dem Buch, dass ich am erfolgreichsten war, wenn ich das Thema so toll fand und nicht ein Buch schreiben wollte. Also ich würde, es hört sich immer so blöd an. Ich fand das damals so doof. Ich habe mal Dr. Barbara Sturm interviewt. Hat sie zu mir gesagt, Follow your passion, money will follow. Und ich dachte so, boah, schon wieder dieser Spruch. Und mir ist dieser Spruch so auf den Geist gegangen bei den Leuten, weil ich immer dachte, ja toll, das erzählt dir immer eine. Was bringt das jetzt jemand, der sagt, ich will ein Unternehmen aufbauen? Hm. Follow your passion, ja, auch wenn derjenige keine Passion hat. Aber es ist so. Also meine erfolgreichsten Bücher waren die, wo ich bei Alte Weise Männer, habe ich Thomas Strüngmann getroffen. Das ist die inspirierendste Person, die ich jemals in meinem Leben interviewt habe. Ist sie, glaube ich, wirklich. Ich habe ganz oft, als ich mit ihm gesprochen habe, gedacht, ich will du sein, wenn ich mal groß bin. Mhm. Er ist 72, glaube ich, jetzt. Ich habe ihn getroffen und danach habe ich Franka vom Parkplatz angerufen und habe gesagt, Franka, der Mann gibt mir kein Interview öffentlich, aber wenn wir ein Buch machen bestimmt, lass uns das Buch Alte Männer, oder es hieß damals noch anders, es hieß 10 Männer, 10 Weisheiten oder so. Dann habe ich gesagt, du hast doch auch deine männlichen alten Mentoren. Oder Mehr Geld als Verstand ist ja durch diese Unterredung mit dem Banker über Steuerverschwendung gekommen. Mhm. Und als nächstes mache ich jetzt auch einen Roman und kein Sachbuch, weil ich gerade die Idee für einen Roman habe. Und mir fällt wirklich nichts ein zum Sachbuch. Also ich habe es wirklich probiert, weil es gerade gut wäre, finanziell und auch ideell. Aber ich habe kein Thema für ein Buch. Also deswegen rate ich jedem hier, sucht euch ein Thema aus, was ihr liebt. Und dann macht das Buch, aber niemals andersrum.
Was ja immer auch für Startups oder was auch immer geht, die Unternehmer sein wollen und dann händeringend nach irgendeinem Geschäftsmodell aus USA suchen oder so sind, gibt's auch Ausnahmen, Copycats gibt's auch, aber typischerweise sind die, die aus einem inhaltlichen Überzeugung brennen, die Mühsal, auch die Nachtschichten und alles, was damit einhergeht, eben besser überbrücken können.
Obwohl, da ist Chris Kastenholz, den könntest du mal einladen, den fand ich mal inspirierend auf einer Bühne, der hat Puls gegründet, ist die größte Social Media, also den empfehle ich jetzt hier als Podcast-Gast, ist die größte Social-Media-Agentur, die haben eigentlich Influencer-Marketing erfunden 2014. Und den habe ich mal auf einer Bühne erlebt. Und da hat er gesagt, das sieht er anders und deswegen teile ich das hier gerne, auch wenn ich jetzt leider wirklich der Meinung bin, follow your passion, money will follow. Er hat damals gesagt, er glaubt, wenn jemand Unternehmer werden will, soll er einfach anfangen. Er und seine Freundin, ich glaube mittlerweile Frau, haben angefangen mit einem Modelabel, was ja jetzt wirklich nicht das Rad neu erfinden ist. Lief auch, glaube ich, nicht so gut, also muss er selber erklären, vielleicht lief es auch wunderbar und ich erzähle jetzt hier Fake News. Aber dann haben sie gemerkt, dass wenn sie es einer Zeitung gegeben haben, den Bikini, hat es sich nicht verkauft. Wenn sie es 2014 jemandem auf Instagram mit einer Reichweite gegeben haben, hat sich's verkauft. So ist Puls entstanden. Und also aufgrund seiner Geschichte sagt er, starte erstmal mit was und dann merkst du bei der Unternehmung, was du eigentlich gründen willst. Fand ich auch spannend.
Deckt sich auch mit meiner Vita. Also ich rede da aus schlechter Erfahrung. Ich wollte, als ich Manager war, sagen, ich wollte jetzt Unternehmer werden. Also ich habe den Weg, ich habe mich abends hingesetzt und geguckt, wo könnten Geschäftsmodelle sein, die grob zu mir passen etc. Und sonst würde ich auch nicht hier sitzen. Ein Lebensweg lebt ja auch von seinen Verästelungen. Aber es war jetzt nicht die Glanzperiode meines Lebens. Aber es hat mir eben den ersten Schritt ins Unternehmertum gebracht und damit hatte es eben einen Wert, auch nicht den Wert, den ich damals geplant hatte. Mega spannend. Ich möchte noch ein größeres Thema aufmachen, was ich mit vielen Menschen, die erfolgreich sind, die auch Drive haben, besprechen möchte. Und das ist dieser vermeintliche Trade-off zwischen Ambition auf der einen Seite und Zufriedenheit auf der anderen. Wenn man da jetzt drauf guckt, dann könnte man denken, dass je mehr Ambition, desto weniger zufrieden und umgekehrt. Wenn man auf den ersten Blick drauf guckt. Und ich kenne auch viele Menschen, die das teilen würden, gerade wenn man in einem Job ist, für den man nicht so sehr brennt, der einem Zufriedenheit kostet, wenn man die Karriereleiter weiter hochgeht, etc. Wie guckst du auf diesen Zusammenhang zwischen diesen beiden Polen? Glaubst du, man kann sehr, sehr ambitioniert und gleichzeitig hochgradig zufrieden sein? Oder muss man sich auf dieser Wippe für eine Seite entscheiden?
Ich glaube nicht, dass man das kann. Ich habe in meinen 20ern ja extrem viel gearbeitet. Also damit meine ich, ich kann mal ein Beispiel geben, was, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie viel ich gearbeitet habe. Ich war an einem Samstag in Paris, da muss ich so 29 gewesen sein. Und ich war verwundert, dass junge Leute in meinem Alter samstags in einem Café sitzen, weil das nicht meine Lebensrealität war. Ich habe ja damals bei Bild 5 Tage die Woche die Sendung für nach 8 moderiert, wo ich auch die Gäste noch selber besorgt habe mit und so weiter und die Quoten überprüft habe. Dann habe ich meine Bücher geschrieben. Dann hatte ich eine Kolumne in der Cosmopolitan. Dann saß ich in Talkshows und da war gar keine Zeit mehr. Also ich habe mich toll gefühlt, das würde ich heute übrigens anders machen, wenn ich um 12:30 bei dem Geburtstag meiner besten Freundin war. Ich habe es ja noch geschafft. Ich habe dann irgendwie noch die Weihnachtssendung mit Bild gemacht. Sie hat am 23. Dezember und war 12:30 dann da. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich finde, das ist, also ich bin froh, dass meine Freunde mir die Zeit verziehen haben, aber die Sendung hätte ich gar nicht machen müssen. Das hätte an meiner Karriere nichts geändert. Aber ich wäre niemals da, wo ich heute bin und könnte mir jetzt auch teilweise die Freiheit mit meinem Sohn rausnehmen, weil ich jetzt auch in der Position bin, wo ich auch nicht jede Anfrage annehmen muss. Aber ich meine, wie habe ich denn gestartet als Moderatorin? Ja, jetzt nicht, dass ich wie jetzt irgendwie für Coca-Cola nach Budapest bald fliege und auch eine gute Gage kriege, sondern meine Mutter und ich, ja, über die haben wir übrigens heute gar nicht geredet, die ist aber auch ganz toll und ganz wichtig in meinem Leben, ja, sonst hört sich das immer so an, aber du hast auch nicht nach ihr gefragt, wollte ich nur sagen. Und die ist mit mir mit dem Auto nach Brüssel gefahren und da habe ich, glaube ich, für die Moderation, und die musste ich noch ewig vorbereiten, die war auf Englisch für irgendeinen Verband 300 Euro bekommen, brutto. Dafür sind wir aber auch noch mit dem Auto nach Brüssel gefahren, hin und zurück. Also, und deswegen würde ich es so sagen, es ist gut, wie viel ich in den 20ern gearbeitet habe. Also das mit dem Geburtstag würde ich rückgängig machen, aber es ist richtig, dass ich nicht wusste, wie es sich anfühlt, Samstag in einem Café zu sitzen. Das ist ja keine Übertreibung, es war die Wahrheit, es war so. Mein Leben war in den 20ern so. Und ich habe auch in meinem Buch an Volle über die Einsamkeit geschrieben. Natürlich wäre ich glücklicher gewesen, wenn ich um 16 Uhr mit meinem besten Freund Inliner gefahren wäre oder meine Eltern dann öfter gesehen hätte. Stattdessen habe ich bei Bunte gearbeitet, mir einen Curry gekauft und dann bis 4 Uhr nachts an meinem Buch an Follow geschrieben. Und da war ich schon einsam in meiner Münchner Zeit, weil mein Mitbewohner auch nicht immer da war und so. Und du hast immer einen Trade-off. Aber ich hatte einmal eine berufliche Station, ich will nicht nennen, welche sie war, weil die Menschen dort waren nett zu mir und deswegen möchte ich sie jetzt auch nicht schlecht reden. Aber ich hatte einmal eine berufliche Station in meinem Leben, wo mir das Ergebnis egal war. Da war ich privat sehr zufrieden, weil ich war irgendwie immer um 18 Uhr raus und es war mir auch völlig egal. Aber das will ich nie wieder in meinem Leben haben. Also deswegen glaube ich, gewinnt man dadurch aber Leidenschaft und man gewinnt dadurch etwas, was viele Menschen, die einfach nur 9-to-5 arbeiten, niemals haben werden. Mhm. Aber deswegen ist es immer ein Trade-off. Ich glaube nicht, dass die erfolgreichsten Menschen die zufriedensten sind, nein.
Ist auch nicht meine Beobachtung.
Nee, ist nicht so. Der Kartoffelbauer ist wahrscheinlich zufrieden. Ich habe dieses Buch gelesen, 25 letzte Sommer mit Stefan Schäfer, empfehlen. Ja. Und da geht es um so einen Kartoffelbauern. Der Kartoffelbauer, den meine ich jetzt, weil andere würden jetzt hier anrufen und sagen, die Frau Brockhaus, dann knall ich, arbeite 7 Tage die Woche, stimmt doch alles. Ich meine den Bauer nur in diesem Buch, 25 letzte Sommer.
Ja. Ganz anders aus dem Kontext habe ich ergänzt. Ja. Trotzdem gerade, ich habe vor 2-3 Tagen, ich kann die Quelle nicht zitieren, weil ich es nicht mehr weiß, aber gehört, dass wir heutzutage in einem Tag so viel neue Informationen aufnehmen, wie ein Bauer, deshalb komme ich drauf, in seinem ganzen Leben. Das fand ich jetzt ein bisschen off-topic, aber das fand ich so krass, weil im Sinne von, was wir verarbeiten müssen, wie anders wir leben, was Menschen haben, die Probleme abzuschalten etc. Einfach diese wahnsinnige Informationsflut. Und weil du eben gerade Bauer nanntest, kam mir das, finde ich völlig verrückt. Nee, aber finde ich spannend, dass du dich da auch so eindeutig auf eine Seite stellst, weil viele rennen ja diesem vermeintlichen Ziel hinterher, dass sie beide Dimensionen maximieren wollen und das ist sehr wahrscheinlich nicht möglich und da muss man auch ehrlich zu sich sein, welche Seite der Wippe man priorisieren möchte und sich dann nicht immer beschweren, wenn man die andere nicht zeitgleich auch hat.
Nein, das kannst du nicht, also wenn man, ich hasse auch Stillstand. Und ich glaube auch, also ich bin schon Arbeitstier und ich glaube auch, was nichts kostet, ist nichts wert. Das meine ich mit dieser Einstellung, die ich mal hatte. Da habe ich jetzt nie an die Arbeit gedacht. Da habe ich auch mein Handy im Urlaub komplett ausgeschaltet, weil es mir auch total egal war. Mhm. Ich sage jetzt nicht den Arbeitgeber, weil ich möchte die auch nicht brüskieren. Es hat einfach nicht zu mir gepasst. Mhm. Und bei Springer hingegen war ich always on. Mhm. Da war ich always on, weil es so gut zu mir gepasst hat. Aber natürlich habe ich in der Zeit, ich meine, ich habe keinen einzigen Abend und ich war 28 Jahre alt und das meine ich überhaupt nicht mit Regret, weil ich bin für nichts so dankbar, wie dass ich die Sendung Füll nach 8 moderieren durfte. Aber ich habe angefangen, die Sendung von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr moderiert und danach war ich mit den Gästen im Journalistenclub. Das heißt, ich habe 2 Jahre lang keinen einzigen Abend eigentlich mit Freunden verbracht, unter der Woche. Auch nicht mit meinem Mann oder mit meiner Familie. Und das würde ich aber jederzeit wieder tun, jetzt also einfach aus dem Grund, weil es so geil war. Also deswegen, man muss, glaube ich, wenn man dann so ein Glücksritter ist und denkt, ich brauche aber jetzt neben Viertel nach 8 auch noch, dass ich meine beste Freundin 2-mal die Woche sehe und so, dann dann wird das nix. Also dieses Trade-off bin ich mir sehr bewusst.
Ich finde es auch völlig okay, wenn sich das ändert über die Lebensphasen.
Ja.
Alles zu seiner Zeit. Ich kann mich, das habe ich glaube ich noch nie öffentlich erzählt, bin ich auch nicht besonders stolz, aber ich erzähle es trotzdem.
Ja.
Ich war zum Auslandssemester im BWL-Studium damals in London für 6 Monate. Und dann sind wir abends was trinken gegangen und ich wusste, wo das McKinsey Office ist. Und mein Ziel war immer, in die Unternehmensberatung zu kommen. Und dann brannte da immer so samstags um 22, 22.30 Uhr brannte da noch Licht. So, ich muss sagen, ich habe meinen Bekannten da damals gesagt, wie sehr ich die beneide und wie sehr ich gerne jetzt in diesem Office sitzen würde. So, also es war einfach meine Zeit. Damals hätte ich gedacht, was ist das für ein Privileg, samstags so einen wichtigen Job zu haben, dass man auch Samstagabend da noch sitzen darf. So, ich bin dann bei Roland Berger gelandet und habe viele Nachtschichten gemacht und auch da würde ich das jetzt wieder machen? Nein, ich würde meinen Sohn viel zu wenig sehen, aber Anfang, Mitte 20 war das für mich ein super Sprungbrett, was ich jungen Menschen, wenn sie ähnliche Visionen verfolgen wie ich zu der Zeit, auch immer wieder empfehlen würde.
Da sind wir total auf einer Linie, aber ich würde sagen, die Sendung für nach 8 würde ich heute, wenn ich es mit meinem Sohn, würde ich hinbekommen mit ihm, aber dann natürlich irgendwie, ne? Aber ansonsten den Trade-off außerhalb von meinem Sohn würde ich immer noch machen. Mhm. Ich arbeite auch immer noch extrem viel. Nur halt, wenn er schläft oder so, aber ich mache immer noch sehr, sehr viel. Aber was ich sagen will ist, mit diesem Roland Berger, da habe ich so ein tolles Beispiel. Ich war beim Chefarzt, einfach so zum allgemeinen Check-up, Vorsorge. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, weil er irgendwie auch die Sendung geguckt hat, habe ich gesagt, es war so eine tolle Zeit, ja. Und wir saßen da und wir haben uns, ja, hat er zu mir gesagt, oh, es war wie bei mir, als ich an der Charité in Berlin war in meinen 20ern. Geschlafen haben wir nicht, Frau Brockhaus. Aber dass ich das auch konnte, jetzt mit 60, könnte ich das ja nicht mehr von meiner Konstitution, die Nachtschicht. Und er hat geschwärmt. Und da habe ich gedacht, lass uns doch mehr solche Beispiele der Jugend zeigen als Videos. So ein 60-Jähriger, der hat jetzt seine Praxis, geht wahrscheinlich um 18 Uhr nach Hause, alles okay, passt jetzt zu deiner Lebensphase. Wie der geschwärmt hat, ich schwöre dir, der würde heute sagen, noch einmal die Nachtschicht mit den Kollegen von damals im OP an der Charité. Und das finde ich, dieses Bild nehmen wir der Jugend heute, weil wir der Jugend heute eigentlich viel zu oft einreden, Life-Work-Balance, arbeite 4 Tage die Woche, achte auf deine Gesundheit, das ist alles richtig. Aber in seinen 20ern, und das würde ich hier jedem gerne mitgeben, gib Gas, geh zu deinem Chef, frag, was du heute noch erledigen kannst, mach die Überstunde, sitz da auch mal um 22 Uhr mit deinen Kollegen, es entsteht was anderes. Wenn du immer nur den normalen Weg gehst, wirst du niemals herausragend und dann nimmst du dir was im Leben, weil du das nie erlebt hast. Mhm. Ich meine, zum Beispiel Phil nach 8, das ist nur ein Beispiel, weil ich habe ja heute noch mit allen aus dem Team fast Kontakt, weil es einfach, es hat sozusagen, Caroline Bosbach, habe ich ja gerne gesagt, Sana Röse, und weil es irgendwie so eine lustige Sendung war, wenn man da bis 2 Uhr nachts zusammensaß, es war, aber wenn ich gesagt hätte, ich bleibe in Düsseldorf, ich bin nicht mutig genug nach Berlin zu ziehen, weg von meiner Familie, weg von meinem Verlobten, wir waren damals schon verlobt, ich hätte das doch nie erlebt. Deswegen, ich wünsche mir so sehr, dass mein Sohn in seinen 20ern nicht nur sagt, ja, dieses ganze Australien, Work and Travel und so, das kann er ja auch alles mal machen, aber ich hoffe, dass er was findet, wo er wirklich einmal das erlebt, worüber wir beiden hier geredet haben. Einmal erleben, wie geil es ist. Ich meine, das Oval Office, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war damals wirklich geil, was Springer gemacht hat. Wir haben zur Präsidentschaftswahl ein Oval Office gebaut. Ja, Chris, wir waren die ganze Nacht in der Redaktion und haben immer alle 3 Stunden wieder gesendet. Mhm. Weißt du, was es für ein tolles Miteinander war? Das war ein Lebensgefühl. Du warst front row to history eigentlich. Dauernd das Ding da, du saßt da im Oval Office. Und deswegen, ich hoffe so sehr, dass wir das umkippen ein bisschen in der Gesellschaft und jungen Leuten lieber sagen, sitz im Oval Office oder sitz bei Roland Berger oder mach das, aber das erreichst du nur, wenn du mehr gibst, als du in dem Moment eigentlich geben musst.
Ja.
Du kannst auch nicht nur im Homeoffice sitzen als junger Mensch, du nimmst dir so viel. Ja? Und wenn du deine andere Lebensphase hast, okay, aber deswegen, was du auch erzählt hast mit Berger, das ist doch geil, dass man das erlebt hat. Und es ist ja auch eine gute Schule, ich war mal bei PwC, du wirst da ja schon auch ein bisschen gedrillt. Und das hilft aber später, die Disziplin.
Voll. Ich bin jetzt, sage ich mal, ein Stück weiter, dass ich sage, man muss das nicht machen, um ein toller Mensch zu sein. Ich respektiere jeden anderen Lebensentwurf, aber das Narrativ stimmt natürlich nicht. Man kann heute alles erreichen, aber man muss viel weniger investieren. Und die Menschen, die eben etwas erreichen wollen, die müssen genauso wie wir damals oder vor 50 Jahren oder vor wie vielen Jahren halt einfach auch einen steinigen Weg gehen.
Aber ich glaube, dieses Akzeptieren tue ich das auch alles. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ja, das muss man eher heutzutage immer, damit man keinen Shitstorm kriegt, sagt man immer dazu, das kann aber jeder machen, wie er möchte und ich bin da überhaupt nicht, also jeder, wie er will, dann kriegt man keinen Shitstorm, Aber ich finde schon, dass wir der Jugend zu wenig zeigen, dass es auch geil sein kann, viel zu arbeiten. Mhm. Also wie wir gerade darüber geredet haben, über die Zeit.
Ja.
Und dann isst du da dein Curry irgendwie mit den Kollegen um 22 Uhr oder trinkst vielleicht auch mal ein Gläschen Wein um 22 Uhr da mit den Kollegen. Aber dieses, dass das Homeoffice auch so bejubelt wird. Also du hast recht, ich drücke es anders aus. Ich würde es gerne das Angebot haben, dass junge Leute auch Vorbilder und Role Models haben, die sagen, ich wusste in den 20ern nicht, wie es ist, samstagnachmittags in einem Café zu sitzen, aber ich fand's geil.
Ja.
Und,
ja,
das, plus, und dann können sie sich das aussuchen.
Voll. Und nicht, dass es kippt, dass die als Opfer heute gesehen werden, die nur noch arbeiten.
Genau.
Weil das ist ja so eine Gegenreaktion, ja, gerade, dass es man wieder nicht ganz frei ist in der Entscheidungsfindung. Ich würde sagen, früher war ich nicht ganz frei, einfach von internen Treibern und so. Und dafür bin ich jetzt dankbar, weil jetzt ernte ich die Früchte von dem, was ich damals investiert habe. Aber heute wird es teilweise den jungen Menschen auch ein bisschen schwieriger sogar gemacht, in so eine ambitionierte Schiene zu gehen, weil es viele auch ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, hier bist irgendwie so ein verkappter, wie heißt die Generation aus der Babyboomer oder wie auch immer, ist ja fast schon ein Schimpfwort heutzutage. Ich möchte da zwei Zitate von dir, ja, rausziehen, die da super passen. Das eine ist, Glück entsteht durch Anstrengung. Das ist natürlich, je nachdem, in welchem Lager man sitzt, eine große Provokation. Aber ich habe mit der Magdalena Neuner, eine der größten Olympioniken, zweifache Goldmedaillengewinnerin im Biathlon, was ja eine der härtesten Sportarten ist. Sie hat eine Stiftung gegründet, die heißt Peak Performer. So, und sie möchte jungen Kindern und Menschen auf eine didaktisch richtige Art und Weise beibringen, wieder Spaß an der Anstrengung zu haben. Und das finde ich so schön. Da geht es nicht darum, sich aufzuopfern oder mit 20 im Burnout zu landen oder sowas, sondern an der nachhaltigen Anstrengung, die ja in unserer Physiologie verankert ist, wieder mehr Freude zu kreieren. Und in dem Kontext habe ich auch dieses Zitat gesehen, dass die Anstrengung, es wird ja auch von vielen Geschäftsmodellen wegrationalisiert. Man will keine Kisten mehr schleppen, man will nicht mehr einkaufen. Es lässt sich ja in die verschiedensten Lebensbereiche reinspinnen, aber Anstrengung ist ja erstmal was Schönes. Viele fragen mich jetzt auch, unser Kind wiegt jetzt so 12 Kilo oder so, so ist das nicht anstrengend, ihn auf dem Arm zu tragen? Sag ich, ja, aber wenn ich auf meine Haltung achte, dann ist es eine Anstrengung, für die ich dankbar bin, weil das belastet meine Muskeln, die sonst verschwinden würden mit der Zeit. Also, und da bist du auch wieder eine, die ich eher so als Testimonial sehe, dass die Anstrengung etwas positiv Belegtes ist. Und wenn wir das einer Generation oder insgesamt unserer Gesellschaft nicht aus so einem Druck raus, sonst geht Deutschland vor die Hunde oder so, sondern weil es auch Spaß macht, abends angestrengt oder müde von der Anstrengung nach Hause zu kommen. Das finde ich etwas, was ganz Wunderbares ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin trotzdem auch dabei, dass Deutschland sonst vor die Hunde geht.
Das stimmt, ja. Ich glaube nur nicht, dass es bei Individuen so stark verfängt, das Argument, weil immer weniger Menschen die Verantwortung sehen, dass man selber die Nation aus dem Dreck, den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Volkswirtschaftlich stimmt es natürlich, wenn jeder so denkt, dass es in Summe natürlich in Probleme reinläuft.
Aber man kennt das doch auch von sich selbst. Also dieses, das habe ich gerade gesagt, aber ich sehe es wirklich so, was nichts kostet, ist nichts wert.
Ja.
Was man sich selbst erarbeitet, ist viel wertvoller als alles, was einem geschenkt werden kann. Und ich würde so gerne dafür auch Testimonial sein, für Leistung, für Glück. Also das Glück durch Leistung entsteht und aber auch, dass die junge Generation Bildung wieder wertschätzt. Weil da lese ich so viel Postings auf LinkedIn, so, ich habe eine Firma ohne Studium und ohne Ausbildung. Ja, dadurch hast du dir aber selber was genommen, weil es ist auch cool, auf eine Uni zu gehen. Also dieses, als wäre es was Schlechtes.
Mhm.
Ich finde, sich zu bilden ist so ein Privileg. Eine Universität besuchen zu können ist ein Privileg, aber auch eine Ausbildung zu machen zu dürfen, von anderen zu lernen. Ich bin eine große Verfechterin von Lehrjahre sind keine Herrenjahre und das kommt mir zu kurz. Übrigens nicht nur in der jungen Generation, sondern ich finde, das ist ein allgemeines Problem in irgendeiner Form. Wenn du Chef sein willst, musst du auch erstmal alle niedrigeren Aufgaben geschafft haben. Und was mir so total auf den Geist geht, ist, keiner geht mehr die extra Meile oder zu wenige. Und Chris, das ist ein Luxus, den ich mir rausnehme. Ich werde zukünftig nicht mehr mit Low-Performern zusammenarbeiten. Das ist etwas, was ich mir auch selber rausnehme für die nächsten Jahre. Es ist mein Ziel. Ich möchte nicht mehr mit Menschen arbeiten, die nicht die Extrameile gehen wollen. Ich finde die völlig in Ordnung. Die können ihr Leben leben, wie sie das möchten. Die können jeden Tag um 4 zum Pilates gehen als Beispiel oder die können Urlaub machen, wie sie wollen. Sie können Nagelstudio vor Call ziehen. Alles okay, ja, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, aber nicht mehr mit mir. Also ich möchte nur noch mit Menschen arbeiten, die mein Mindset haben, weil ich wirklich, und da meine ich übrigens nicht, das finde ich okay, wenn jemand sagt, hey, irgendwie, ich möchte neben meinem Kind 10 Stunden die Woche arbeiten. Wenn in den 10 Stunden die Extrameile zählt, ist es auch ein Overperformer. Also an Sachen, ne? So meine ich das nicht. Es geht mir nicht um die Zeit, aber dieses, nee, heute kann ich nicht, heute ist mein Nagetermin oder so. Also es geht mir nicht darum, ne, weil Frauen mit Kindern haben manchmal auch weniger Zeit, sondern es geht mir darum, in der Zeit, die du deinen Job machst, schenk dir doch selber, dass du Höchstleistung bringst. Ja. Du vergeudest deine eigene Lebenszeit, wenn du nur rumhängst oder alles wichtiger ist als dein Job. Und deswegen, das ist mein Ziel. Ich habe gesagt, in den nächsten 2 Jahren will ich es erreicht haben, dass ich so aufgestellt bin, dass ich nur noch ausschließlich mit Menschen zusammenarbeite, die dasselbe Mindset haben. Ich habe auf die ganzen Underperformer keinen Bock mehr.
Genau, und was ich schön finde, ist, dass es auch so kommuniziert wird, weil viele machen es ja, wollen es irgendwie so ein bisschen weichwaschen, damit man im Recruiting vielleicht ein bisschen mehr Chancen hat und dann kommt erst im Alltag sozusagen die Wahrheit durch und das ist für alle Seiten frustrierend.
Was mir halt nur wichtig ist, ist es nicht Arbeitszeit betreffend. Also ich finde es schon wichtig, das finde ich auch furchtbar bei manchen Unternehmen. Also ich finde, wenn eine Mutter zum Beispiel sagt, ich möchte auch viel Zeit beim Kind haben, ich möchte nur Teilzeit arbeiten, dann wird sie auch weniger bezahlt und dann sollte sie auch nicht E-Mails am Sonntag kriegen. Ja. Weil das ist deine Entscheidung. Ja. Oder dann nimm keine Teilzeitkräfte. Aber wenn ein junger Mensch ohne Kinder mit 23 zu mir irgendwie Freitag schon um 18 Uhr sagt, die letzte E-Mail mache ich jetzt nicht mehr, dann sind wir einfach nicht auf einer Page. Mhm. Also das ist mir schon wichtig. Genauso wie, weiß nicht, jemand pflegt jemanden oder so. Es gibt immer Ausnahmen. Ne? Also so bin ich jetzt nicht, dass ich da, aber nehmen wir jetzt einen normalen 25-jährigen Mann. Wenn du ein High-Performer bist, bewirb dich gerne bei mir. Ja, wir haben auch noch bei WOT-Stellen. Aber wenn du ein Low-Performer bist, glaub mir, wir werden niemals Freude miteinander haben. Du wirst es hassen, mit mir zu arbeiten. Deswegen, ich finde, das muss man ganz klar sagen.
Voll. Gut, so, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich möchte dir noch eine letzte Frage, die ich jedem Gast hier stelle, stellen. Und wenn du jetzt mal so auf das Auf und Ab deines Lebens bisher aus einer Metaperspektive drauf guckst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube wirklich, dass Zeit endlich ist. Das ist einfach so. Und ich glaube, ich würde nichts mehr für gegeben halten. Also, und das nimmt dir natürlich auch was. Weil du wirst nie wieder, also ich werde nie wieder so unbeschwert sein, wie ich es vor 2023 war. Also Silvester 2022 habe ich in Rom gefeiert. Und das war für mich schon so eine Zäsur rückblickend, dass da war alles noch okay. Und aber dadurch, dass mein Vater dann schwer krebskrank geworden ist, wir wussten ja auch von Anfang an, dass es unheilbar ist. Das ist natürlich auch noch was anderes, wenn du dann die Reise machst, als wenn du Hoffnung hast. Wir hatten natürlich Hoffnung. Die Hoffnung stirbt ja nicht, wenn du liebst. Aber du weißt, was ich meine. Und ich glaube, das ist leider die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben. Ich würde, also, aber du bist dann auch nicht mehr so unbeschwert. Also ich habe letztens zu einer Freundin von mir gesagt, zum Beispiel, die Frage ist doch immer, wer als privilegiert gilt, ja? Und für mich ist Friedrich Merz privilegiert. Für mich ist Friedrich Merz einer der privilegiertesten Menschen des Landes. Aber warum ist er so privilegiert? Er ist 67 Jahre alt, beide Eltern leben noch und sie haben ihn Kanzler werden sehen. Ich meine, und wenn sie ihn hätten Bäcker werden sehen, aber du weißt, was ich meine. Also für mich, oder meine eine Freundin Jill hat noch ihre Oma, die sie sehr liebt. Damit ist Jill für mich, weil ich hätte wahnsinnig gerne noch meine Oma, wesentlich privilegierter als vielleicht jemand, der 100.000 Euro mehr auf dem Konto hat. Und das ist vielleicht auch die Erkenntnis meines Lebens, dass diese Zeit endlich ist. Und ich habe dann zu der Freundin von mir gesagt, ich glaube, Jill war es, warum wusste ich das nicht mit 16? Ich hätte ja eigentlich mit 16 so glücklich sein müssen. Ich hatte meinen Vater, ich hatte meine Uroma. Ich habe auch noch nie wirklich erlebt, wie du eine Person verlierst. Weil zum Beispiel mit meinem ersten Freund habe ich keinen Kontakt, was auch okay ist. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, wie ist es, wenn eine Person, der du sehr nah bist, plötzlich von heute auf morgen weg ist. Das heißt, mit 16 hatte ich das noch nie erlebt. Noch nie war ich mit jemandem nah, der dann weggegangen ist. Noch nie habe ich irgendwie ein familiäres verloren. Und dann haben wir darüber philosophiert. Ich meine, es war Jill. Und dann sind wir aber beide zu der Erkenntnis gekommen, zum Glück wusste ich das nicht. Weil ich glaube, du bist nicht so unbeschwert. Deswegen ist es auch ein schwieriger Ratschlag. Will ich jetzt jedem Menschen sagen, sei so froh, dass du deinen Vater und deine Oma hast. Aber ich würde schon sagen, wirklich reich, und das hört sich sehr esoterisch an, ist aber nicht der mit dem höchsten Kontostand, sondern also ich würde alles. Ich glaube, wenn mir heute die Frage stellen würde, also ich brauche darüber gar nichts überlegen, aber ich überlege gerade noch, ob ich Kleidung anlassen würde bei der Frage und verhandeln würde, aber ich glaube, nee, ich wäre auch nackt irgendwo. Also ich würde alles geben, um meinen Vater wieder zu haben. Bei meiner Urma, die ist 92 geworden, da kann man sagen, war ein langes, tolles, erfülltes Leben. Aber ich würde alles hergeben. Und deswegen, ich denke immer, wenn wir auf LinkedIn oder so über diese ganze, da ist ja auch viel Reichenbashing oder viel Menschen sind so privilegiert, weil sie so viel Geld haben oder so tolle Jobs haben. Ich sehe privilegiert halt ganz anders. Also ich würde alles. Und das meine ich, also es gibt nichts, was ich nicht hergeben würde für meinen Vater, dass er wieder lebt. Mein Sohn natürlich nicht. Aber ansonsten glaube ich wirklich auch alles. Also deswegen, und deswegen, ich glaube, dass das die Erkenntnis meines Lebens ist. Privilegiert sind die Menschen, die... Friedrich Merz ist nicht privilegiert, weil er Kanzler ist. Friedrich Merz ist privilegiert, weil er mit 67 Jahren... Das musst du dir mal überlegen. Er ist 67 und beide Eltern leben... Also Mutter und Vater leben noch. Die müssen ja über 90 sein. Ja, weit über 90. Und das finde ich wahnsinnig privilegiert. Oder auch Jill mit ihrer Oma. Die ist aber über 80. Bei mir war ja einfach meine Oma so. Aber ja, oder das ist wahre Privilegiertheit. Und deswegen finde ich, sollten wir auch auf LinkedIn und so mal ganz stark aufpassen, wenn wir immer darüber schreiben, ich bin nicht so privilegiert, weil irgendwie ich hatte nicht das Elternhaus. Und dann denke ich, ja gut, jetzt vergleichst du dich wahrscheinlich mit dem Kind, wo du sagst, er hat das bessere Karrierenetzwerk und der Vater ist gestorben, als er 13 war. Und er war seit 13 auf dem Internat. Und von dir darf ich jetzt hier lesen, wie unprivilegiert du bist, obwohl aus deinem Post genau rauskommt, dass deine Eltern noch leben und du eigentlich eine gute Kindheit hattest, nur weil du kein Managerkind bist. Deswegen wahre Privilegiertheit ist, wenn die Menschen, die du liebst, sich nicht verlassen. Ja. Würde ich sagen. Hätte ich vor 2 Jahren nicht gesagt.
Nina, vielen Dank für deine Zeit.
Danke,
vielen Dank für deine Offenheit. Und
danke.
Bleib so authentisch und kantig, wie du bist. Wirst du eh machen, ob ich dir das empfehle oder nicht. Aber ich genieße es sehr zu konsumieren und ich glaube, viele Menschen da draußen auch.
Danke, dir hat Spaß gemacht und mach deinen Podcast weiter. Ich finde ihn großartig.
Dankeschön.